Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Drallenbärbel-Breakout. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir in dieser Woche zum allerersten Mal zwei Gäste eingeladen. Ja, das allererste Mal ist eine Premiere hier bei uns im Podcast, nämlich die großartigen, süßen, hübschen, saumäßig attraktiven, klugen und lustigen Jungs von Stadt, Land, Schwul, meinem lieblingsqueeren Podcast, also abgesehen von meinen natürlich. Patrick und Florian heißen die und die sind tatsächlich verantwortlich am Ende dafür, dass ich selber auch podcaste, denn ich hatte mit dem Medium an sich vorher nichts zu tun, bis ich bei den beiden eingeladen war und dann irgendwie gemerkt habe, Mensch, das ist ja echt, eigentlich ist es ganz schön geil, podcasten, so. Und dann hat Patrick tatsächlich mir auch Tipps gegeben und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mir gesagt, was ich kaufen soll und was ich nicht kaufen soll und wie das Programm funktioniert und warum das nicht aufnimmt, wenn ich da drauf drücke und so. Ja, ohne die beiden wird es das heute nicht geben und allein schon aus diesem Grund bin ich den beiden zu Dank verpflichtet, aber auch, weil ihr Podcast einfach cool ist, weil die schon sehr lange, ich glaube jetzt anderthalb Jahre schon, sich queerer Themen annehmen und eben nicht nur ja, über Schwanzgrößen quatschen und darüber, wer geiler im Bett ist, sondern tatsächlich sich wirklich queerer Themen annehmen und in die Tiefe gehen und gut recherchieren und so. Die beiden sind, das werdet ihr gleich merken, ein bisschen wie der Positiv- und der Negativpol, ohne das jetzt zu bewerten, von so einer Batterie. Also Patrick ist halt eine zartere Seele, ein esoterisches Kind und Florian ist so ein bisschen mehr verwurzelt in der Realität und so ein bisschen sarkastischer und ein bisschen abgeklärter, aber das harmoniert sehr, sehr gut. Und ja, ich habe mir die beiden eingeladen und freue mich riesig auf das Gespräch und ich hoffe, ihr werdet da auch sehr viel Spaß dran finden. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, die beiden Jungs, die Instagram-Profile, den Podcast an sich und auch die Folge mit mir werde ich natürlich nochmal verlinken, weil hi, ich bekomme öfter Zuschriften, dass die Leute gerne mehr über mich erfahren würden in meinem Podcast. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich rede lieber mit den Leuten als über mich selbst. Aber in dem Podcast könnt ihr das alles hören. Deswegen der Link dazu. Und ja, jetzt viel Spaß damit und habt mich gern, folgt mir, abonniert mich. Ja, Dankeschön, Bussi. Euch eine schöne Woche, bis dann. Hallo ihr Süßen und willkommen.
Hallo.
Hallo.
Nicht das Mikro umreißen, du Wüster.
Sobald ich irgendwas Großes in der Hand habe, werde ich immer ganz unruhig, weißt du? Dann werde ich sofort immer, ach.
Toxic Masculinity ist.
Hallo.
Das Onkel-Egon-Syndrom, alles erstmal richtig machen, ganz machen. Das muss man hier mal reparieren.
Ich bin halt so eine kleine Hausfrau auch.
Bist du?
Voll.
Eine kleine Hausfrau?
Ich bin wirklich eine richtig krasse Hausfrau eigentlich. Wie? Also ich mag es gern ordentlich.
Ja.
Ja, ich mag, wenn das Bett morgens gemacht ist.
Ja.
Ich mag, wenn die Fenster sauber sind. Ich koch gern. Ich mag es gern ordentlich.
Also ich hab's auch gern ordentlich, ich mach's nur nicht gerne selber.
Also, es geht. Also eigentlich finde ich es ganz geil, wenn ich, was ich total geil finde, Bart putzen.
Echt?
Ich mach's mir am liebsten auch gerne selber.
Eine musste ja auch.
Ja, aber macht doch Spaß. Ich weiß, was ich will.
Und was du kannst, Patrick.
Genau.
Ihr seid unmöglich. Ach, ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr Süßen, wir haben, ich habe vorhin bei Instagram befragt, was für Fragen ich euch stellen soll.
Manchmal mache ich ja auch sowas bei mir und sage dann immer, können mich alles fragen. Die einzigen Fragen, die ich immer kriege, ist meine Schwanzgröße.
Really?
Mhm. Ob ich Top oder Bottom bin.
Weiß man das nicht alles mittlerweile?
Wenn man in Berlin wohnt, das frage ich mich auch immer. Die Berliner fragen mich sowas nicht. Aber ja, es sind immer die gleichen Sachen. Und es geht immer um Sex.
Ja? Also wir haben hier nicht so viele Sexfragen bekommen. Ich fange mal.
Kann Patrick auch mitreden.
Hallo?
Okay, das ist ein super Einstieg. Frage nämlich hier ist, warum ist Flo immer so gemein zu Patrick? So.
Ich glaube wirklich, dass Flo manchmal unsicher ist und wenn er unsicher ist oder bestimmte Dinge nicht weiß oder er vielleicht nicht, wie sagt man, vielleicht sich nicht so sicher fühlt wie ich, dann das Einfachste ist dann zu machen, sich über jemanden lustig zu machen. Ich glaube, das ist so ein, was Menschen gerne machen. Ja, so würde ich sagen, dann wird er, glaube ich, gemein.
Okay.
Ich bin unglaublich lustig. Aha. Erstens. Und zweitens ist es so, dass Patrick und ich, wie gesagt, ich sag immer, wir sind die beiden Enden vom Regenbogen. Wir sind wie Yin und Yang.
Ja.
Und das ist mein Part in der Geschichte, dass ich Patrick manchmal verarschen muss zwischendrin.
Ich habe tatsächlich vorhin, also ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, was ich euch frage und was ich sagen will. Und Yin und Yang kam mir tatsächlich auch vor. Also das seid ihr für mich auch. Ihr seid so, und der eine ist so ein bisschen zynisch und aber sehr, sehr logisch und in der Sachlichkeit verhaftet. Und du bist halt so eine etwas zartere Pflanze mit dem spirituellen Thema, ne?
Ja, total. Ich mag das auch total gerne.
Esoterik-Tante auch gesagt.
Nee, irgendjemand hat mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob es Floris gesagt hat, wir sind so ein bisschen die von der Muppet-Show, die zwei alten Leute, die auf der Tribüne sitzen und die sich immer streiten, aber die sich ja eigentlich ganz doll lieb haben.
Aber der Gehässige ist ja nur er, du bist ja nicht so gehässig, du gehörst ja nicht auf den Balkon, du kriegst das ja nur ab.
Ja, stimmt eigentlich.
Von der Gewitterziege da.
Ja, Flo, da musst du noch ein bisschen dran üben, ha?
Das macht uns doch aus.
Naja, meine Gefühle zu verletzen. Ich brauche danach immer Tage nach jeder Podcast-Session der Therapie, um wieder auf ein normales Level zu kommen.
Ist das manchmal so ein bisschen so ein Blitzableiter-Ding tatsächlich auch? Also ich hatte das in Freundschaften, dass wenn ich tatsächlich gestresst war, dass es dann meine Liebsten abbekommen haben. Also nie die Leute, auf die ich eigentlich sauer war, sondern dass dann meine Liebsten mal schnell so einen Kommentar bekommen haben, damit ich mich wieder entspannen kann.
Weiß ich gar nicht so richtig. Blitzableiter bist du für mich nicht.
Nee, aber ich glaube halt wirklich, dass es manchmal irgendwie eine gewisse Unsicherheit oder irgendetwas ist, wenn du über ein gewisses Thema sprichst, dass du dann vielleicht, wenn ich dann etwas sage, du kommst nicht nach, weil du nicht auf dem gleichen Level bist, spirituell. Spirituell nicht auf dem Level bist, dass du dich ganz schnell lustig drüber machst. Und dann glaube ich, ist es für dich so eine Akzeptanz, um wieder runterzuholen und zu sagen, ich verstehe es nicht, aber dann mache ich dich lustig, dann habe ich auch was dazu zu sagen, oder?
Oder er findet es wirklich doof, was du sagst.
Das glaube ich nämlich eher, Patrick.
Das kann ich nicht sagen.
Aber so wirklich richtig gemein bin ich ja nicht, aber ich nehme mich manchmal nicht ganz so ernst.
Also Instagram sieht das anders. Okay. Rizzo Rattle sieht das anders. Die wollte das wissen, oder der. Nächste Frage. Waren Flo und Patrick schon mal in Full Drag ausgegangen? Ja.
Na klar, hallo. Ja. Mein Dragname ist Rita Sport, in Anlehnung an Rittersport.
Danke, dass du es erklärt hast, das wäre sonst zu hoch gewesen.
Ja.
Thank you.
Ja, nee, Rita ist super geil. Rita, wenn sie geschminkt wird, ist sie super fierce. Und wenn sie selber Make-up macht, bin ich so ein bisschen mehr Club-Kid-mäßig. Also sieht ein bisschen trashiger aus.
Ich wollte gerade sagen, mehr Trash.
Ja. Aber Spaß, Trash.
Aber gut, schöner Eimer.
Ja, schöner Eimer. Mit Harness und Gummistiefeln und so. Oh.
Wir waren tatsächlich, ich glaube, da hast du sogar aufgelegt an dem Abend. War das jetzt sogar Barbie, die bei der GMF aufgelegt hatte?
Nee. Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube.
Auf jeden Fall waren wir bei der GMF da mal zusammen.
Ja.
Okay, und in Full Guiche, also Haare, alles, Make-up, alles.
Und mein Ex-Mann hatte uns geschminkt. Mhm. Und mein Ex-Mann ist ja Amerikaner. Mhm. Und wir sind da aufgelaufen wir waren und dann mein Ex und unser Freund Silvio in Drag. Und wir standen da halt Ami-Drag. Und die ganzen deutschen Berliner Drag-Queens, die standen daneben und dachten, wo kommen die denn her? Wir waren 7 Meter groß irgendwie und ich hatte riesen Titten.
28.000 Zähne jeder.
Ja.
Ja.
Und du hast ja auch regelmäßig Auftritte gehabt bei der RuPaul's Drag Race Screening, wo das noch im Südblock, ja.
Really? Du bist aufgetreten?
Ja, mehrmals in Drag.
I didn't know.
Ja, ja, sogar ziemlich 3-4 Mal bestimmt, oder?
Mit Marina zusammen oder?
Nee, allein. Und einmal mit ihr zusammen. Zweimal mit ihr zusammen. Und sogar einmal mit Marina und mit Absinthe Absolut. Ich war Nicki Minaj.
Of course you were.
Es war sehr, also sehr, sehr lustig, ja.
Und ich war in Drag dort und habe euch angecheert, damals, mit meinem geilen Masken-Drag, dem Strumpf.
Ja.
Den Strumpf, den tragen wir alle immer wieder gern.
Ja.
Es war sehr lustig, ich habe irgendwann mal den Strumpf getragen, also ein zerrissener Netzstrumpf über dem Gesicht, für Leute, die sich das nicht vorstellen können. Und Charlotte Krackhaus hat das Bild auf Instagram gesehen oder auf Facebook und meinte so, habe ich dich inspiriert, war? Und ich war so, Six Six Sputnik Girl, google mal. Aber cute, ich mag es, wenn sie so jung sind und schon so große Ideen von sich haben.
Ja, das mag ich auch immer gern.
It's cute. Das ist eine weirde Frage. Wie riecht Barbie Breakout, beziehungsweise wonach?
Warte. Also sie riecht auf jeden Fall gut. Ich glaube, es ist ein Waschmittel, was so gut riecht. Kann das sein?
Könnte.
Ich würde sagen, es ist Waschmittel.
Ich rieche nach
Waschmittel. Ich glaube, das ist Dusch. Dusch, du riechst frisch geduscht.
Bin ich auch.
Auch nach Dusch, da ist so nach...
Algemarin. Ja, ich habe Algemarin wieder
für mich. Oder sowas, ja.
Mein Papa hat das früher immer benutzt und das ist für mich so eine Schwimmbaderinnerung. Mein Papa duscht im Schwimmbad, das ist so ein bisschen, das klingt sexuell. That's not what it is. Aber das hattet ihr, da, also ich plaudere jetzt einfach aus der Schule. Ich hatte so, also Schwimmbad war für mich ganz früh so fetischmäßig besetzt dann. Also ich glaube auch, wenn ich Chlor noch heute rieche, werde ich immer noch so ein bisschen horny. Weil da konnte man immer Schwänze gucken, das fand ich irgendwie immer gut.
Das habe ich nie gemacht.
Nee?
Nee.
Nee? Okay, I'm weird.
Nee, das ist nicht weird, aber nee. Wo hast du denn Schwänze geguckt dann? In der Dusche?
In der Dusche und es gab, also mein Vater hat ja in Bad Nauheim gewohnt damals, da gab es das Usa Wellenbad, das war mit so einer tollen Riesenrutsche und da gab es Löcher in den Kabinenwänden. Und
ui, da konnte nein. Man
so durchgucken doch und ich war ja, Gott, wie alt war ich da? Also 8, 9, aber ich habe da gerne durchgeguckt, fand das gut.
Nein, in Hessen ticken die Huren anders.
Die Huren, ha?
Ja. Schön, dass du es nochmal erklärt hast. Patrick ist die Erklärbärerin. Ja. Der Nick hat geschrieben, würde der eine sein Tattoo auf dem Kopf nochmal machen oder war das zu viel?
Das würde ich immer wieder machen.
Sehr schön.
Ja, ich mag das total gerne. Ich mag ja alle meine Tattoos sehr gerne.
Und die Folge zu Syx ist klasse. Sind das sexuell übertragbare Krankheiten, oder?
Ja.
Ja, die Folge zu Syx ist klasse.
Super, sagen. Vielen, vielen Dank. Da haben auch viel Liebe und viel Energie reingesteckt und sind...
Research.
Genau. Research, eigene Research.
Das ist auch mit einer der witzigsten Folgen geworden, tatsächlich, finde ich. Die ist wirklich witzig.
Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr auch immer noch die Substanzkonsum und die Chemsex-Folge euch anhören. Die sind auch richtig gut, weil da ist dann Martin, haben wir da mal zu Gast, ein Arzt,
Dr. Martin Viehweger.
Genau, und die sind auch super geworden.
Ja, also wirklich
Krankheiten
wirklich
und Abhängigkeiten sind einfach auch wahnsinnig lustig.
Vor allen Dingen war bei den Geschlechtskrankheiten Patrick ist ein Hypochonder und Patrick war völlig in seinem Element und hat alle Bakterien, alles auswendig gelernt, alles aufgeschrieben und hat im Endeffekt nachher mehr gewusst und stinkt als Martin, der Doktor.
Ich habe mich gut vorbereitet, sehr
wirklich
gut.
Witzig. Ich habe wirklich Tränen gelacht dabei. Es war und Patrick ist ganz aufgeblüht.
Ja, besonders wenn es um Darm geht. Ich liebe ja Darm. Ich liebe ja das Organ Darm und wenn etwas hinten rauskommt und die Bakterien und wie das verbunden ist mit der Psyche und so. Oh, geil. Darmgehirn. Toll. Frag mich da alles.
Darmgehirn?
Ja.
Okay.
Ja, weil deine Bakterien im Darm, findet man jetzt raus, du hast ein Mikrobiom.
Ja.
Das ist ein, weißt du, also für die, die es nicht wissen, das ist, wird als neues Organ oder als zusätzliches Organ jetzt sogar gelehrt in der Medizin. Und das hat Einfluss auf Psyche, Depressionen, auf Stimmung und so weiter und so fort. Und
ist tatsächlich so.
Gibt es bestimmte Ernährungsformen oder bestimmte Probiotika, die Leute nehmen, um psychische Krankungen zu behandeln. Und ich finde sowas super spannend und super toll, weil das so ein bisschen, am Anfang wurde es immer alternativ gehandelt, aber jetzt gibt es ja immer mehr Research dazu und ja, da könnte ich Ewigkeiten.
Also ihr merkt schon, hat man gemerkt, ne? Also Patrick blüht sofort wieder auf.
Ja, Darm ist toll.
Ja.
Super. Wie bekommt einen der Jungs, ich vermute, das soll heißen, wie bekommt man einen der Jungs rum? Am liebsten Patrick, steht hier.
Oh.
Ich kann dir mal den Instagram-Handle checken später.
Ja,
wie wäre es mit einer direkten Message erstmal?
Genau, direkte Message. Dann kommt man rum, indem man ein bisschen lustig ist, indem man nett und freundlich fragt, wie geht's dir? Und ich weiß gar nicht, wie kriegt man mich rum? Ich glaube, man muss charmant sein.
Also wenn man eine Chakra-Meisterin ist, dann kann man gern zu Patrick kommen und dann kann man ihm da die Energie lesen in der Wohnung und dabei vielleicht einen Jockstrap anziehen und dann wird Patrick unheimlich heiß. Und dann vielleicht über Krankheiten reden.
Wie heißt denn das, was die Mutter von Sylvester Stallone macht? Die liest doch Ärsche. Rumpology heißt das.
Echt?
Ach, ja, Jackie Stallone.
Oh,
Jackie
Gott.
Stallone ist Rumpologist.
Großartig.
Und hat, oder ich weiß nicht, ob die das noch macht, aber sie hat ja bevor über ihr Gesicht reden wir ein andermal. Auf jeden Fall ist sie Rumpologist und sie liest Ärsche for a living und sagt dir deine Zukunft voraus aus deinem Arsch.
Ich liebe Jackie Stallone. Hast du Jackie Stallone damals ja bei Promi? Bei Promi, Promi.
Oh my God, it's Sylvester's mom.
Yeah, Jackie.
I love.
Yeah. Nee, einfach mal anschreiben.
Einfach mal anschreiben.
Irgendwas machen, Patrick reagiert sofort.
Genau.
Patrick und bei dir?
Ungebumster Jungfer.
Ach, du bist eine
garstige
Futter. Ich sag ja, der ist richtig garstig. Er muss immer eins drüber bringen, weißt du? Das ist immer so Flo und dann nochmal eins drüber.
Ja,
dass er im Mittelpunkt
drüber.
Steht. Immer musst du im Mittelpunkt stehen.
Immer drüber.
Immer.
Ja. So, und wie kriegt man dich rum? Dir zuhören.
Schwanz auspacken.
Ach so. Ja. Ich finde, Schwanz zeigen ist immer ein gutes, guter erster Schritt.
Ja.
Same.
Oder sagen, ich bin geil. Damit
siehst du, wir sind halt einfacher gestrickt.
Ich brauche nicht viel.
Also Schwanzfotos an Flo.
Ja, Schwanzfotos an mich, Chakrenfotos an Patrick.
Ich habe ja noch nie ein Schwanzfoto gekriegt. Ganz
was? Ehrlich. You're kidding.
Nee, noch nie
You're
über kidding. Instagram ein Schwanzfoto. Na klar, von Typen, ich bin ja schon lange aus dem Dating-Dings wieder raus, weil ich ja ganz lange in einer Beziehung war. Aber seit da habe ich, kann nicht, mindestens die letzten 8-9 Jahre kein Schwanzbild von meinem. Mhm.
Also schickt bitte alle Patrick ein Schwanzbild jetzt.
Ja, aber nur also solidarische Schwanzfotos. Die, wie heißt sie denn aus Hamburg? Amanda Cox und ich, wir haben so ein Ding. Ich habe irgendwann mal gepostet, Sand News, und dann hat sie mir alle Bilder auf, alle Schwanzbilder, die Leute ihr geschickt haben, hat sie mir einfach kommentarlos weitergeleitet und ich hatte dann echt, ich glaube, 300 Schwanzfotos auf meinem Handy. Es war schön. Also ich habe mich
ja
gefreut.
Ich kriege ja ständig Schwanzfotos.
Ja.
Und auch so derbe, dass ich zum Beispiel, ich hatte vor kurzem mal so eine Story gepostet über Rassismus irgendwas, sowas ganz Ernstes. Und darauf hat mir jemand geantwortet mit einem Schwanzfoto.
Du, das, also Tim Kruger, meinem Freund Tim Kruger, passiert das ja ständig. Der kann irgendwie echt auch traurige Sachen posten, irgendwie in der Familie was Schlimmes, Todestag der Mutter oder so, und kriegt irgendwie ein Foto zurück. Ah, I want you to fuck me. Huh? Und also, how fucking annoying can you be? Also wie dumm auch. Ja, aber
so, also auch so unsensibel.
Ja,
also
voll.
Ich meine, so gar nicht nachgedacht. Ne?
Ja.
Also wenn Leute das nicht möchten, dann fragt bitte um ihren Consent. Wie heißt das? Lieber fragen, ob ihr Schwanzfotos.
Zustimmung.
Die Zustimmung. Ja. Aber ich gebe jetzt die Zustimmung sozusagen. Ich denke, man sollte immer die Leute fragen. Ha?
Ja.
Och, mir können immer schicken, mir ist egal.
Also bei Schwanzfotos ist es mir auch Bums, aber.
Du bist jetzt, wir haben jetzt alle die Zustimmung gegeben.
Frauen wollen das, glaube ich, nicht so gerne bekommen.
Nee, Frauen finde ich auch, nee.
Unsolicited Dickpics. Ich glaube, wenn man selber einen hat, das ist nicht so ein Ding, aber wenn man das nicht hat und dann ständig welche geschickt bekommt.
Ja, nee, das finde ich bei Frauen auch wirklich nicht schön.
Nee, same. So, und die letzte Frage von Instagram. Okay. Wie würdet ihr leben, wenn es keinen Tod mehr gäbe auf dieser Welt? Liebe Grüße, Christian.
Wenn es keinen Tod mehr gäbe, da würde ich, glaube ich, genauso leben.
Ich würde, glaube ich, noch mehr reisen. Ich würde noch mehr lernen. Ich würde mir dann irgendwo eine kleine Farm suchen und ich würde so Mönch werden, so buddhistischer Mönch und so.
Das Problem ist, wenn es keinen Tod mehr gäbe auf der Welt, wäre die innerhalb von Sekunden sowas von überbevölkert, dass ja, für keinen Platz mehr ist für Farm, für die kleine Farm.
Nee. Würde das dann auch bedeuten, dass man nicht altert? Also altert?
Altert ist das Wort, das du suchst. Ja, vermutlich. Also wenn wir alle dann Methusalem sind und uns nicht mehr rühren können und nur noch rumkrebeln, glaube ich, das ist nicht der Sinn der Frage.
Bei wie vielen Jahren würdest du stehen bleiben wollen?
Vom Körperlichen her, also auf der Höhe der körperlichen Entwicklung ist man mit, was weiß ich, 26, 27 so. Das finde ich körperlich okay. So, wenn man essen kann, ohne anzusetzen, sofort zum Beispiel. I would really appreciate that. Aber, also, ich bin keiner, der sich die Jugend zurückwünscht. Also klar, könnte die Haut wieder ein bisschen straffer sein und der Bauch ein bisschen weniger, aber ich finde mich so viel besser, als ich vor 10 oder 20 Jahren noch war. Ich würde keinen Millimeter zurückgehen wollen, honestly.
Ja, nee, ich auch nicht. Also wenn ich besser aussehen würde, würde ich bei 30, glaube ich, stehen bleiben, 31, so, glaube ich. Aber nee, ich würde auch keinen, nicht mehr jünger sein.
Die Frage ja, wenn du nur körperlich zurückgehen könntest und geistig sozusagen bleiben könntest, weißt du? Wenn ich jetzt wieder genau auf den geistigen Zustand müsste und nochmal den ganzen Scheiß alles nochmal durchmachen, wo ich so denke, nee, da hätte ich keinen Bock mehr zu.
No.
Nee.
Hattet ihr eigentlich schon mal Sex miteinander?
Nee.
Könnte nicht. Nicht wie Sex mit dem Bruder.
Nee, das ist wie mit meiner Oma.
Nee, ist das schön, nicht. Er sagt mit dem Bruder, du sagst mit der Oma. Nice.
Nee, ich will ja schon lange genau über dieses Thema eine Podcast-Folge machen, nämlich Friends with Benefits.
Ja.
Ich hatte schon so oft Sex mit zwei Typen, die sehr gut befreundet waren. Und mir war das einmal egal als Dritter. Ich habe mir danach immer gedacht so, und das waren wirklich gute Freunde. Also nicht nur so jetzt Bums-Freunde, sondern wirklich, die sind in Urlaub zusammengefahren, waren eng befreundet. Und ich denke mir, das könnte ich mir nie mit keinem meiner Freunde vorstellen, mit keinem. Das ist wie Familie für mich.
Nö, also mit dem anderen dann Sex haben, nein, aber ich hatte mit Melly natürlich auch schon viele Dreier, so, aber wir haben uns dann halt dabei natürlich nicht angepackt. Wir haben uns halt beide um den Typen gekümmert.
Nee, ich könnte mit Flo auch keinen Dreier haben.
Nee, könnte ich mir nicht. Also auf jeden Fall, Bartek ist ja sehr attraktiv.
Ja.
Im Dunkeln. Aber,
Du bist so ein Arsch, gell? Da seht ihr was.
Spaß.
Schweiß.
Aber es könnte ich mir nicht vorstellen, weil es wirklich wie bei meiner Familie ist.
Aber ihr habt euch ja auch mal kennengelernt. Stand das nie als Fragezeichen im Raum, als ihr euch das erste Mal gesehen habt? Das war sofort klar.
Nee, es hat mir klar dauert sich. Also, er hat ja einen guten Freund erst gedatet von mir und dann war das sowieso out of the picture und dann, wir sind sehr schnell eng geworden und das, könnte ich mir nicht vorstellen.
Patrick hatte damals ja auch noch seinen Freund und die waren ja auch monogam, also von der war das auch gar keine Frage.
Ja.
Also das kam gar nicht in meinen Sinn.
Naja, also es gibt ja, ich habe durchaus viele meiner Freunde, mit denen ich keinen Sex hatte.
Ja.
So, also es gibt, lustigerweise, ich glaube für Heteros ist das manchmal so ein bisschen verstörend, dass man eben, wenn man so die ganze schwule Family quasi zusammenruft, wenn man dann so mal Familienstellen macht oder auf dem Foto mal Fäden zieht, wer mit wem und so. Das ist halt sehr viel mehr als in heterosexuellen Kontexten.
Ja.
Aber,
das stimmt. Ich habe viele Freunde durchs Bumsen kennengelernt.
Ja.
Also ich habe zuerst mit denen gebumst und dann wurden wir befreundet. Aber dann habe ich auch aufgehört, mit denen zu bumsen.
Ja, ja.
Also,
ja.
Aber das habe ich oft, ja.
Das hatte ich auch schon. Oder wenn Sexparty. Ich hatte auch mal Sex mit meinem damaligen Freund im Sling und plötzlich wurden wir gesucht und dann kam der andere Freund und ging an allen Leuten vor, wo seid ihr, Patrick, wo seid ihr? Und dann irgendwann stand er neben uns, wir waren gerade dabei und da waren wir beide wirklich, seit er angefangen mit uns zu labern und wir waren da so beide Penis so geschrumpft und da war der ganze Vibe weg. Also ich könnte mir das auch.
Wer macht denn auch sowas?
Ja, also wo seid ihr?
Hey, meine Ecstasy knallt gerade, ich muss euch unbedingt was erzählen, ich habe euch so lieb.
Sehr
ich würde da knallhart weitermachen.
Ging nicht. Da ging mein Ding ging runter.
Aber du wurdest doch gebumst.
Nee, andersrum.
Ach so. Ja, dann ist schwierig.
Ja, dann ist doof,
ja. Benutzt ihr Cockringe?
Also wenn ich auf so eine Party gehe, damit es größer aussieht, ja, aber irgendwann kommt die runter. Ich mag das aber, das Gefühl, wenn das alles so ein bisschen fleischiger ist.
Ja.
Aber es tut dann irgendwann weh und dann kommen die auch ganz schnell weg. Also mir tut es dann immer weh.
Ich hatte ja immer Angst vor diesen Metallcockringen. Ich hatte einmal einen über und dann hatte ich echt, ich gedacht, scheiße, den kriege ich nicht mehr runter, weil meine Eier so auch so super sensibel sind.
Ja.
Und dann dachte ich, nee. Und hatte immer so ein Lederumknüpfding, was ich aber auch nicht mochte. Und jetzt hat mir, ein Freund von mir hat mir einen empfohlen, Sportfucker oder so heißen die, die sind so aus so einem dicken Gummi, die kann man da so auseinanderziehen.
Genau, ja.
So einen und die tun auch überhaupt nicht weh und die sind super.
Die sind auch ziemlich breit.
Ja.
Ja.
I like them.
Ja, ich habe auch so einen. Aber ich auch ziehe nur an, wenn ich aktiv bumse.
Wir waren ja, das war total lustig, da fällt mir eine Story ein. Als wir in Amsterdam waren, da waren wir auf einer Party und so wie die Berliner sind, Amsterdam, das war so eine Circuit-Party. Und dann gab es eine, ja, war aber ganz lustig, muss ich sagen. Bin auch erst rein, aber es war nachher super lustig. Und wir sind auf die Afterparty gegangen. Und das Lustige war, die ganzen Amsterdamer und andere Gäste waren schon gegangen, da haben sich nur die Berliner gefunden und irgendwann waren wir im Kreis zusammen und die ganzen Berliner haben getanzt und irgendwann kam man auf die schöne Idee, die Cockringe untereinander auszutauschen und haben alle die Hosen ausgezogen mitten auf dem Dancefloor und haben dann einmal Cockringtausch gemacht. Das war sehr amüsant.
Das ist wie diese Candy Raver aus Amerika, die dann sich gegenseitig diese Armbänder abziehen und so, do you wanna wear my thing?
Ja, ungefähr so war es.
Und das ist dann super romantisch und auf Ecstasy sind alle irgendwie so, it's so meaningful.
Aber wenn sich das so vorstellt, also wie
Also das war auch Next Level. Ja. Also die ganze Party war Next Level. Diese Circuit Party war in einer alten Kirche. Und der DJ war, wo der Priester eigentlich die Predigt hält.
Ja.
Alles voller halbnackter Schwuletten. Und oben, wo der Kirchenchor steht, normalerweise war der Darkroom.
Ich stehe auf Blasphemie.
Großartig. Es war eine ganz, ganz furchtbare und sehr tolle Party.
Ja.
Und das Komische ist, bei dieser Musik, die da läuft, da kommt dann immer irgendein Remix von Ariana Grande, so auf Techno oder Adele. Und der Chorus wird nie gesungen. Das geht immer so.
Build up.
Und dann singen die nicht so, hello, das kommt nie. Und dann geht's wieder von vorne los ins nächste Lied. Und ich so, wie
ich
kann man.
Ich hasse Circuit-Musik.
Ganz schlimm.
Ich habe als Tim damals in Barcelona gewohnt habe, habe ich den einmal besucht. Und der hat ja da so Freundschaften geschlossen, auch in diesen Kreisen. Und wir waren ja irgendwie auf einer Afterparty, auch bei denen zu Hause. Und ich bin durchgedreht, weil du hast halt die ganze Zeit, das ist ja nur geremixte Popnummern, seichte Popnummern, aber eben alle ohne Chorus. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, ich raste jetzt aus, entweder wir machen irgendeine andere Musik oder halt wir machen die Originale an. Und dann hab ich irgendwann die Originale angemacht und alle waren mega genervt. Die wollten nur ihre Circuit-Kacke hören. I don't get it.
Nee, ich habe das auch nicht verstanden. Aber ich fand's ab einem gewissen Punkt fand ich es dann gut.
Genau, ich sag nur, wir waren 10 Minuten da und dann waren wir schon auf dem Level.
Wir haben ja gerade über Drag gesprochen. Du hast auch schon Drag Queens gedatet, richtig?
Ja, mein Ex-Mann war eine Drag Queen aus San Francisco.
Ja.
Aber jetzt nicht Fulltime, nur so aus Spaß. Und mein Ex-Freund ist eine Fulltime Drag Queen aus New York, tatsächlich.
Warum treibst du dich da immer wieder hin?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also bei meinem Ex-Mann, das habe ich anfangs überhaupt nicht gewusst. Das kam dann irgendwann raus, nach ein paar Monaten. Und fand es dann aber super lustig. Und bei meinem Ex-Freund, da wusste ich ja von Anfang an, da wusste ich ja schon, bevor ich habe ihn ja zum Bumsen getroffen, da wusste ich das ja schon, dass er eine Drag Queen ist. Und ich finde,
Sie ist ja auch nicht Hyper-Femme, ne? Es ist eine sehr butsche Art von Drag.
Irgendwie. Ja, sie ist sehr nackt.
Ja.
Und mich fasziniert einfach, wenn jemand so, diese Kunst an sich fasziniert mich einfach total, schon immer. Und wir saßen da auf dem Balkon und der hat mir da irgendwie aus seinem Leben aus New York erzählt und von diesen, und das war super interessant und ich hing ihm da an den Lippen stundenlang und er hat mir da erzählt und so, das fand ich ganz toll und da habe ich, ja. so kam das dann.
Ihr wart dann auch bei der DragCon, ne?
Und habt ja, da hatte ich meinen ersten Kontakt mit der DragQueen und hab dann rumgeknutscht und ganz wild. Und
mit der DragQueen?
Ja, mit einer DragQueen, ich weiß den Namen nicht mehr. Und dann habe ich nachher gefragt, na, wie alt bist denn du? Und dann hat er gesagt, er ist 21 oder 22. Und da war für mich so, oh nee, das könnte ich fast schon dein Papa sein. Das war mir dann doch sehr unangenehm.
Jesus
Christ. Ja, das war so. Ja, aber ja, warum nicht?
Ihr habt da ganz viele Mädels auch interviewt dann, ne, für euren Podcast.
Ja.
Mhm. Von den Drag Race Mädels auch?
Mhm. Ja.
Gab es da Highlights oder?
Ich fand das Interview mit Ongina super toll.
I love her.
Weil ich war halt total betrunken und Ongina war total betrunken und Flo trinkt ja keinen Alkohol. Und letztendlich war es dann so, dass Ongina mich interviewt hat und wir haben anscheinend Scheiß gelabert und Flo hat probiert, das Interview irgendwie zu retten.
Er rollt auch schon die Augen.
Ja, und dann hatte ich noch ein Interview danach mit Thor G. Thor. Das war auch ein 40-Minuten-Interview und ich habe das nachher gekürzt auf 10, aber was ich da anscheinend gelabert habe, ich weiß es gar nicht mehr.
Patrick hat unter anderem Thor G. Thor, der hat ja so ganz lange Drag.
Ja. Du hast ja nicht zu Cultural Appropriation befragt.
Nee, aber er hat sie gefragt, ob sie einen Tipp für ihn hatte, weil er würde sich gerne die Haare lange wachsen lassen, ob sie einen Tipp für ihn hätte.
Ja, halt komische Fragen, ich weiß auch nicht. Aber ich mochte das Gespräch mit Milk sehr gerne. Ich bin ja so ein kleiner Fan von Milk und als ich den nachher gesehen habe, da war ich erstmal erstaunt, dass der doch relativ auch introvertiert ist und schüchtern. Ja. Und so, was er gesagt hat, er war halt auch super sympathisch und super nett, aber wir hatten ja viele Drag Queens kennengelernt und da war jetzt aber auch niemand, der irgendwie doof war oder so. Ich war echt überrascht, wie down to earth die waren. Gigli Caliente war auch super.
Gigli ist auch nice. Cool.
Man muss halt aber auch sagen, wir sind ja da durch meinen Ex-Freund rangekommen und er war natürlich, ist mit denen allen befreundet. Und ich glaube, es ist immer schon auch ein anderer Einstieg, mit jemandem zu sprechen, wenn du weißt, oh, das ist der Freund von einem guten Absolut. Freund von mir. Also ich glaube, das ist dann schon was anderes. Absolut. Aber ja, die waren wirklich echt alle super nett. Mhm. Tatsächlich.
Da waren ja die UK-Girls gerade draußen oder wurden die schon veröffentlicht? Ich weiß gar nicht. Die waren auch dort, die UK-Girls. Ja, und da hatte ich mich mit Bag of Chips unterhalten und dann, die waren auch so super und die kannte man ja noch gar nicht. Und ich wusste, okay, die sind dabei, die wurden vorgestellt, aber man wusste ja noch nicht, wie, was, wo. Und die kamen dann auch an diesen Stand, wo wir unsere Sachen hatten und dann, oh, was verkauft denn ihr hier und so. Die waren auch echt unglaublich lustig.
Bagger kannte ich vor UK Drag Race schon, weil die bei The Drag Queens of London mitgemacht hat. Das war so ein Sonderformat. Ich glaube 4 Folgen oder 6 Folgen oder so. Und da waren ein paar sehr unsympathische Ladies dabei und die haben Bagger auch ganz schlimm behandelt und Bagger war halt echt a fucking mess. Also du hast sie halt gesehen in ihrem Arbeitsalltag. Immer zu spät, immer nicht geprobt, immer irgendwie durchgefeiert und dann rumschreien und besoffen irgendwie auf der Bühne und so. Also ja, ich mochte sie, aber ich habe schon irgendwie gedacht, ach, wow, also das Drag Race, das wird schon spannend für dich. Und war es ja dann auch, aber sie hat es ja irgendwie hingekriegt. Ich würde jetzt gerne mal ganz zurück und ganz an den Anfang. Ihr seid ja beide vom Dorf, richtig? Ihr seid beide richtige Dorfkinder. Beide aus Schwaben? Nein. Du bist aus?
Ich komme aus dem Saarland.
Aus dem Saarland kommst du?
Ich komme aus einem schönen kleinen Dörfchen im Saarland. Das ist bei Saarlouis, wenn man es vielleicht kennt. Und hat 5000 Einwohner, mein Dörfchen. Das ist sehr wenig. Aber Patte kann es noch toppen.
Ja, bei mir war das, als ich groß geworden bin, waren das zwischen 800 und 1000. Also ganz, ganz kleines.
Fuck.
Ganz kleines Schwarzwalddörfchen, ja. Es war noch richtig so mit Milch holen zu meinem Onkel mit der Milchkanne und dann hat man die Milchkanne immer so im Kreis herumgeschwenkt, dass die Milch nicht rausgeht,
weil sie Deckel aufmachen
und dann ist der Henkel gebrochen und dann war das alles auf der Straße und dann ist man heimlich hingerannt und hat dann wieder aufgefüllt mit Milch, aber dann hatten schon die Nachbarn das gesehen, haben der Mama und Papa angerufen, dann gab es richtig Ärger oder man ist dann auf die Pferdekoppel von meiner Cousine und ist dann Bareback auf den Pferden geritten.
Mein erstes Mal Bareback mit 7.
Und da gab es dann, und da gab es immer Ärger und Hausarrest, weil wir waren da vielleicht 6 oder 7 und die großen Pferde und da hätte das und das passieren können. Und es waren meistens immer irgendwelche Nachbarn, die irgendwie angerufen haben. Also es war schon sehr behütet und sehr.
Das ist krass, ne, dass die einen so beobachtet haben, das weiß ich auch noch.
Ja, so. Und ich war dann schon einer immer, der draußen war und viel auch Unsinn gemacht hat. Und ja,
das war geil als Kind, auf dem Kaff groß zu werden, auch mit der ganzen Natur. Ich würde das nicht eintauschen wollen. Ich höre das oft, wenn Leute so erzählen, dass sie in der Großstadt groß geworden sind. Und ich finde es irgendwie, als Idee fand ich es immer geil. Und ich habe es als Kind, glaube ich, auch beneidet. Aber ich würde heute nicht mehr tauschen, weil ich finde es super, dass man so in der Natur war, dass man geklettert hat, dass man Fantasie hatte, dass man sich Sachen ausgedacht hat, was wir uns alles ausgedacht haben.
Ja, unser Haus war direkt am Wald. Also ich konnte die Straße runter und konnte direkt im Wald. Wir waren immer nur im Wald spielen. Ich war den ganzen Sommer, den ganzen Tag immer nur im Wald und haben da so Buden gebaut und haben da irgendwie so Sachen gemacht und so. Und das war richtig geil. Ich würde da auch mitmissen wollen. Nee.
Ja. Ja, ich habe Ronja Räubertochter geschaut, weiß ich noch. Und dann, ne, die sind ja auch im Wald unterwegs und basteln sich da und leben da auch. Und dann haben da auch mit Lederriemen irgendwelche Sachen zusammengezurrt. Und ja, es war toll.
Ja, nee, ich will es auf keinen Fall missen. Und auch die Gangs, die man dann geformt hat. Die eine Gang von der einen Straße gegen die anderen. Und du hattest dann...
Die Bareback-Gang. Ja.
Das war immer super spannend. Und dann gab es aber so kleine Fights. Und dann hatten wir ein kleines Clubhaus im Wald uns gebaut, zusammengeschustert. Und ach, war mega, mega. Und ich weiß immer nur, meine Mama hat irgendwann gepfiffen. Ging, keine Ahnung, 10 Uhr abends, richtig laut. Und dann wusste ich, egal wo ich war, man hat es gehört. Dann wusste ich, jetzt muss ich wieder zurück und rein nach Hause.
Krass, ja. Dass man den Pfiff überall gehört hat, finde ich krass.
Ja.
Ich vermute, Coming Out in dem Kaff nicht easy, oder?
Also ich habe mich dort, naja, also ich hatte nie ein Coming Out bei mir auf dem Dorf.
Ach so, du hast das gar nicht gemacht?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich hatte meine Alibi-Freundin, die ich hatte, und erst als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich dann meine erste sexuelle Erfahrung mit einem Typen, oder ich habe mit einem rumgeknutscht und habe ich das erste Mal einen Ständer gekriegt und da dachte ich so, ui, das wusste ich gar nicht, wenn ich mit Frauen rumgeknutscht habe. Bewegt sich da gar nichts in der Hose.
Ach so, du hattest gar keine schmutzigen Gedanken vorher? Du hattest
doch, hatte ich schon. Also na klar, hallo, die Bravo, oder ich stand mit der VHS-Kassette, habe ich mir bei Viva, sobald Backstreet Boys oben ohne getanzt haben, oder Caught in the Act, habe ich mir das alles aufgenommen hintereinander und hatte so ein kleines, Wix-Tape, wo du dann die ganzen Musikvideos, wo die oben ohne getanzt haben, hattest du das, ja, dir dann immer ab und zu angeschaut, oder bei der Bravo alles ausgeschnitten oder beim Otto-Katalog oder Quelle-Katalog die ganzen Unterhosen-Models und hab das dann in ein Mickey-Maus-Heftchen reingeklebt und dann hattest du so ein kleines Porno-Heftchen.
Innovativ.
Oh Gott, ich habe mich auch am Dorf geoutet, und da war ich 25 aber schon. Und oh. da hatte ich das schon alles durch mit Hänseleien und gemobbt werden in der Schule, und da waren meine Freunde schon so, dass sie gesagt haben, jo Flo, du wussten wir schon ein bisschen länger, also Also, die haben das schon gemerkt. Ich meine, ich war ja früher schon so, wie ich jetzt bin. Und das Outing an sich war kein Problem mehr. Die Zeit davor halt, als ich ein Teenager war, das war halt schwierig, so mit Mobbing und so. Aber ja, das Outing an sich war gut.
Und Eltern sind auch bei euch beiden okay damit? Sind die fein, oder?
Also, meine Mutter ist ja schon tot, die hat es dann leider nicht mehr mitbekommen. Nee, ist okay, schon 20 Jahre her. Und mein Papa hat super reagiert, und seine Frau auch, die meinten beide, Junge, wenn du glücklich bist, sind wir das auch. Und die sind... Also nice. Auch meine ganzen Ex-Freunde, die ich da mitgebracht habe, angeschleppt vom Kaffee, die waren immer willkommen und waren immer integriert und waren immer gleich in der Familie mit drin und so. Nee, das war nie ein Thema.
Na, bei mir, ja, ist alles gut, aber trotzdem, als jetzt mit meinem letzten Freund zu Ende war, hat sie so gedacht, und kommt jetzt wieder ein Freund oder kommt jetzt eine Frau oder so, und dann war ich echt verletzt, weil ich dachte, ich will doch jetzt nicht schon wieder eine Diskussion haben. Und ich glaube, meine Mama hat das schon irgendwie so ein bisschen ernst gemeint, oder ich weiß es nicht, ich kann es schlecht einschätzen, aber da war ich echt sehr verletzt und habe gesagt, Mama, ist das jetzt wirklich dein Ernst, dass du das gefragt hast? Jetzt kommt keiner mehr, also was soll denn das? Und ja, da war ich ein bisschen verletzt, von daher ist es schon okay, aber ob das wirklich so 100% okay ist, ich weiß es nicht. Bisher meine Freunde, die liebten alle meine Freunde, die ich mit nach Hause gebracht hatte, und mein Papa spricht es nicht an, das ist so ein unausgesprochenes Ding. Also er fragt dann nicht, das ist alles in Ordnung so, und solange es, glaube ich, nicht benannt ist, ist es kein Problem. Aber es ist halt Nachkriegsgeneration. Die sind,
wir sprechen da nicht drüber.
Ja, das wird nicht drüber gesprochen, aber es ist okay, und ja.
Na, das ist ja so ein gängiges Thema. Ne? Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mir das nicht auf die Nase bindet. Genau. So, solange ich es nicht sehen muss, hören muss, riechen muss.
Aber bei mir im Dorf bin ich halt jetzt auch durch den Podcast schon bekannter, und die einige Leute hören das auch, und auch Flo sagen dann immer, fragen sie mich, na, bringst du denn endlich mal mit, weil ist dann schon so, dass dann irgendwelche Leute dann sagen, ach, wir haben das und das gehört, oder ihr wart wieder in diesem Magazin drin, da war irgendein Interview, die verfolgen das dann schon und sind dann auch, glaube ich, ein bisschen stolz, dass sie sagen, oh, ich bin mit dem zur Schule gegangen oder sowas.
Celebrities.
Ja. Doch,
Celebrity.
Der große Podcast-Fame. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass ihr schuld seid, mehr oder weniger, dass ich überhaupt podcaste, wisst ihr das?
Wirklich?
Ja.
Wow.
Ich wäre da alleine nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, das ist ein doofes Medium.
Echt? Nee, ja. Ich kann mich nur erinnern, wir haben dich eingeladen. Wir wollten ja unbedingt mit dir reden zu der Veröffentlichung deines neuen Buches, der ersten.
Ja, ja.
Dem ersten Buch.
Ja.
Und dann saßt du ja bei uns auf der Couch und hast so ganz viel gefragt. Und dann dachte ich so, ja, ich finde es geil. Podcast ist toll. Und ja, dir macht es auch relativ viel Spaß jetzt, wa?
Mir macht es total viel Spaß. Ich habe tatsächlich nicht gedacht, dass das ein Medium ist, was mich interessiert, weil ich keine Podcasts gehört habe. Also die Podcasts, die ich gehört habe, hatte ich immer das Gefühl, warum soll ich mir anhören? Also es ist, als würden zwei Leute telefonieren oder irgendwie in der Kneipe sitzen. Ja. So, ich verstehe den Sinn nicht. Und dann war ich bei euch und das war ja anders. Und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist irgendwie, man kann ja tatsächlich interaktiv mit den Leuten, und das ist, hat mit Empathie zu tun, und dann kann man Sachen erzählen, die man sonst nicht erzählt, die in Interviews zu kurz kommen und so. Und fand ich total gut. Ja, und dann habe ich mich da rangewagt. Und du hast mir auch wahnsinnig geholfen, Patrick. Du hast mir ganz viele Tipps gegeben, was ich kaufen soll, was ich nicht kaufen soll.
Ja, weißt du, ich kenne ja dich auch und die Gespräche, die wir hatten, wo ich einfach dachte, du hast so viel zu erzählen. Und ich kannte auch dein Buch, wo ich dachte, wenn du nicht einen guten Podcast zustande kriegst mit den Sachen, die du hast oder so, wie du als Person einfach bist. Und ich verfolge ja deinen Podcast, ich bin ja großer Fan, höre ja jede Folge. Und jedes Mal lerne ich immer irgendwelche neuen Sachen über dich kennen und auch von deinen Gästen. Und man hat einfach ein Medium gefunden, wo man Leute teilhaben lassen kann und seine Erfahrungen teilt. Weil es gibt unglaublich viele Menschen, denen geht es vielleicht genauso und die reden nicht drüber. Und deshalb finde ich es schön, dass man passiv zuhören kann und es macht einem mit einem selbst was, ohne dass man jetzt aktiv, wie heißt es, engaged oder so.
Ja, oder? Ich kriege ja tatsächlich schon relativ für meine Verhältnisse sehr viel Post auch oder ne, Messages auf Instagram. Jetzt habe ich tatsächlich einen Brief bekommen die Tage von Leuten, die mir dann ihre Geschichte erzählen und die sich auch bedanken und sagen irgendwie, also sie haben sich vorher sehen, da haben sie sich noch nicht so gesehen gefühlt und jetzt haben sie irgendwie das Gefühl, da ist jemand, der über Sachen spricht, die sie sonst nicht hören. Und das finde ich natürlich, das ehrt mich sehr.
Ne? Aber wie gehst du damit um? Weil ich habe das manchmal auch, dass mir Leute ihre Lebensgeschichte und dann richtig, ihnen geht so schlecht und wie du hast ja auch eine Verantwortung gegenüber. Und ich bin manchmal bei manchen Sachen, bei manchen Folgen, wenn da irgendetwas sehr Persönliches kommt und da ist auch viel Trauma dahinter, da bin ich manchmal auch echt so ein bisschen überfordert und kann dann immer nur sagen, such dir Hilfe, weil dann, wie machst du das?
Also ich bin ja sowieso auch, wer den Podcast hört, weiß das, ein großer Verfechter von, dass jeder zur Therapie gehen sollte. Insofern habe ich überhaupt kein Problem, auch da zu sagen, such dir bitte jemanden, rede mit dem. Aber das, also ich versuche schon auch immer, mir das dann durchzulesen, anzuhören und zu gucken, irgendwie so, was kann ich denn dazu sagen? Aber klar, rate ich immer dazu, sich Hilfe zu suchen und das nicht alleine mit sich auszufechten, weil doof.
Kriegst du auch manchmal solche Sachen, so ganz diepe?
Ja, ich kriege meistens Schwanzbilder. Du kriegst die tiefen Nachrichten, ich kriege Schwanzbilder. Was ich aber auch ganz gut finde.
Ja, ich mache das. Ich bin ja Therapeut und ich bin jetzt
Therapeutin. Ich hatte nur einmal eine Nachricht gekriegt, als wir die Psychiatrie-Folge gemacht haben. Da habe ich eine Nachricht gekriegt von so einem ganz netten jungen Mann, der irgendwie einen depressiven Partner hatte und der hat da irgendwie ganz viel drüber erzählt und war da so ganz verunsichert. Und da konnte ich aber ganz gut auch mit dem schreiben und so. Das war ganz gut.
War das Schwanzbild schön?
Das war diesmal ohne Schwanzbild sogar. Es gab, aber ich kann auch ohne. Es ist schwierig, aber ich kann auch ohne.
Du antwortest auch noch. Okay, gut zu wissen.
Es gibt mir immer eine Antwort. Entweder gibt es ein Schwanzbild als Antwort oder es gibt
ein Spaß. Ein Lochbild.
Oder beides.
Wie seid ihr denn zum Podcasten gekommen? Ihr macht das ja wie lange jetzt schon?
Anderthalb Jahre. Ja, länger schon.
Da war das ja noch relativ, also gerade queerer Podcast, glaube ich, gab es ganz wenige.
Ja, bei mir war es so, ich bin aufs Medium Podcast gekommen, das war 2000, glaube ich, wann habe ich mich von Marc getrennt? 2019? Piep. 2018 habe ich mich getrennt. Und dann habe ich viele Podcasts gehört und auch queere Podcasts und die waren alle im Englischsprachigen. Und dann habe ich so gedacht, scheiße, es gibt irgendwie keine deutschen queeren Podcasts. Und dann gab es einen englischen Podcast von einem queeren Künstler, der heißt Beyond von Mike Kelton. Richtig gut, der macht so Comedy und ein bisschen spirituell angehaucht. Der deckt immer irgendwelche Sachen auf von Hexen über Tarot und alles. Und dann habe ich dem geschrieben und ein Audiosnippet geschickt. Und der hat mich in meine Folge, war ich in einer Folge von ihm drin. Okay. Und dann dachte ich, das ist ein Zeichen. Habe ich mich selber gehört, wie ich erzählt hatte in diesem Podcast. Und er hatte ein Medium da und das Medium hat mir dann Tipps gegeben. Eine Traumdeutung war das. Und hat mir dann einen Tipp gegeben, was mein Traum bedeutet und alles. Und da dachte ich so, hey, geil, das mache ich jetzt. Und dann hatte ich mich frisch von meinem Freund getrennt und ich brauchte irgendein Projekt. Und dann, kam ich mit der Idee und habe dann gesagt, mit Flo kann ich gut quatschen. Wir labern eh immer ohne Punkt und Komma. Wir sind beide sehr extrovertiert. Und habe ein ganzes Konzept geschrieben und dann hat er, glaube ich, am Anfang erst, kannst du ja übernehmen, hast du erst mitgemacht, weil du so ein bisschen Mitleid hattest, gell, mit mir.
Ich habe ja generell immer großes Mitleid mit dir, Patrick.
Du Arschloch.
Von daher ist das schon mal eine ganz gute Basis für uns zwei. Ich habe tatsächlich, als Patrick da mit der Idee kam, immer mein ganzes Leben noch nie Podcast gehört vorher.
Ja,
noch
same.
Nie. Same. Und ich habe das erstmal auch wirklich nur gemacht, man darf ja Real Talk machen, ne? Ja. Patrick ging es in der Zeit ziemlich schlecht wegen der Trennung. Und ich habe den zum ersten Mal seit Monaten wieder so für was brennen sehen. Der war so richtig voller Energie und fand das super toll und hatte tausend Ideen. Und dann habe ich das primär in dem Moment erstmal gemacht, weil ich Patrick unterstützen wollte und weil ich Patrick gern was Gutes tun wollte. Und habe dann gemact, ich bin ja sowieso mal für jeden Spaß zu haben. Und habe gedacht, machen wir das halt mal, ne? So, ich wusste überhaupt nicht, was Podcast ist, was das heißt, was wir da machen, was wir da reden, ich habe das einfach gemacht.
Ja, und dann hat es geklappt. Und dann waren es, glaube ich, 2, 3 Folgen und dann warst du auch gehuckt. Es war dann so, kam ganz schnell viel Feedback von Menschen, positives Feedback. Und dann, ja, hat es dir plötzlich auch Spaß gemacht. Und dann ist es auch relativ schnell gewachsen. Ja.
Ja. Ich meine, ich wusste ja schon, wie ergänzt. Ich meine, so wie wir im Podcast reden, reden wir ja auch privat.
Ja.
Also wir reden ja nicht anders wie sonst auch. Und ich wusste schon, dass das gut harmoniert, weil wir uns ergänzen und halt uns gegenseitig auch so.
Das Yin und Yang.
Genau. Und deshalb dachte ich mir, das wird schon ganz gut sein.
Ja, und so haben einfach beide vertreten ihre Meinung und manchmal streiten wir uns, obwohl streiten nicht, aber wir diskutieren im Podcast. Und ja, ganz oft haben wir Folgen, wo wir uns nachher beide anhören und dann denken so, nee, das können wir nicht machen oder das war zu krass, wo wir dann neu aufnehmen.
Wie viel habt ihr Hand aufs Herz? Wie viele musstet ihr scrappen?
Ja, mindestens schon 15 Folgen gescrappt, wie wir komplett neu aufgenommen haben, wo wir dann nachher uns angehört haben, dachten, nee, so können wir das nicht auf die Menschheit loslassen. Und dann ging das dann auch langsam los, nachdem wir uns einen Podcast hatten. Ein halbes Jahr später kamen mehr und mehr queere Podcasts auf den Markt und finde ich toll. Ich finde es super, weil das ist halt noch sehr in einer, ja, die richtig großen Podcasts, die sind alle total binär, sind irgendwelche meistens weißen Comedians, die irgendetwas zu sagen haben, keine Ahnung, gemischtes Hack und alles. Also sie sind bestimmt, ich will jetzt niemanden runtermachen, aber das sind halt ja sehr binäre Podcasts und dann dachte ich so, ja, jetzt müssen wir in der Riege aufsteigen. Und deshalb, wenn Leute zu mir kommen, sagen, möchten sie einen Podcast machen, ich so, ja, mach's, weil je mehr queere Content rauskommt, umso wichtiger ist es. Und es gibt halt wirklich mittlerweile einen Podcast für jeden, dem einem selber Spaß macht. Ja, und das finde ich, glaube ich, das Schöne dran. Ja,
ich finde, da ist die Vielfalt tut der Sache auf jeden Fall gut, wie immer. Also trennt sich auch irgendwann die Spreu vom Weizen und es gibt dann Sachen, wo man dann irgendwie merkt, okay, das ist vielleicht, muss ich da jetzt nicht zuschalten. Aber ja.
Ja, wir sind ja auch relativ breit gefächert. Man kann ja jetzt nicht sagen, wir sind jetzt Sex-Podcast oder wir sind Comedy-Podcast oder wir sind.
Ne, ihr redet über Sex, ihr redet über Drogen, ihr redet über die Feierei, worüber redet ihr noch?
Spiritualität, Religion, Gender.
Vulva,
ja.
Wie kam das an, dass zwei weiße Männer eine Vulva-Folge machen oder dass zwei Männer generell eine Vulva-Folge machen?
Mir war das halt unglaublich missen, weil viele Männer halt eine Vulva haben.
Ja.
Und das darf man nicht vergessen. Und wir sind eine queere Community und wir sind nicht nur ein schwuler Podcast, wir sind ein queere Podcast.
Ja.
Ich spreche alle an.
Ja.
Und von daher gibt es unglaublich viele Männer, die eine Vulva haben. Und warum soll ich als Mann, der vielleicht mal einen Mann trifft, der eine Vulva hat, nichts darüber wissen? Und ich glaube, ich würde auch sagen, wir sind ein feministischer Podcast.
Ja.
Und deshalb ist es unglaublich wichtig, über dieses Geschlechtsorgan wissen so viele Leute nichts und selbst Frauen, wenn man die fragt, ich habe im Freundeskreis gefragt, wann die das letzte Mal ihre Vulva sich angeschaut haben, da kommt dann ja vor 3, 4 Monaten und ja, und da war mir das unglaublich wichtig. Ich dachte, okay, ich habe eine Person, die ist selber Sexual- und Paartherapeutin und die macht viele Vulva-Workshops und alles und habe dann gesagt, hey Flo, wir müssen eine Vulva-Folge machen und das, was dabei rauskam, war super, wir haben tolles Feedback gekriegt und auch negatives Feedback, weil halt viel gesagt habe, zwei Schwuppis, jetzt müsst ihr über Vulva reden und so, wo ich dann ehrlich gesagt sehr traurig war, weil ich so dachte, hey, es gibt halt, wie ich schon sagte am Anfang, es gibt unglaublich viele Männer, die eine Vulva haben und es ist ein bisschen engstirnig zu sagen, nee, man redet da nicht drüber, man schweigt es tot, das ist das ganze Problem an dieser ganzen Geschichte.
Ich hätte jetzt fast eher erwartet, dass so aus schwulen Kontexten dann so ein Ekel, warum ich die über Vagina drehe, nee.
Ja.
Gab's das auch?
Ja.
Ja.
Und dann kamen ein paar böse Sachen und dann, Flo ist immer sehr gut, er ist ja auf Instagram ein bisschen mehr Publik und kennt sich da mehr aus, mit so Bullshit umzugehen. Ich bin dann immer sehr verletzt und dann sagt Flo immer, nee, sieht es so und so, da bin ich sehr froh, weil er sich da einfach mehr drin ist in dieser ganzen Instagram-Geschichte. Ja.
Bist du eine kleine Influencerin?
Ja.
Bisschen. Ich muss halt immer sagen, ich meine, die Leute, die sowas schreiben und die dann gemein werden, die wollen ja immer einen aus der Reserve locken und wollen ja immer irgendwelche Emotionen generieren. Und wenn man ihnen die Emotionen aber nicht gibt und sachlich bleibt und irgendwie irgendwas Lustiges dazu sagt, und dann ist der Käse auch ganz schnell gegessen. Mhm. Weil die meisten, muss man ja auch sagen, man lässt sich ja immer von diesen negativen Kommentaren so schnell beeinflussen, wo wir ja vorher irgendwie viel tolle, nette, tolle Kommentare gekriegt haben. Und diese 1, 2 Blöden, die machen einen dann irgendwie fertig. So, das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Mir das Gute kaputt machen zu lassen von 2, 3 Idioten, die irgendeinen Quatsch schreiben. Also das, ja.
Ich glaube, es ist generell so ein Ding von den Menschen, dass sie, auch wenn sie 100.000 Mal gelobt werden und alles ist toll, dass man, wenn da nur 2, 3 Kommentare sind, die dann irgendwie negativ sind, dass man sich das dann zu Herzen nimmt. Und man muss einfach sagen, wir arbeiten ja auch viel in der Vorbereitung. Mhm. Wir sitzen da, wir besprechen Themen. Da steckt auch richtig viel Arbeit dahinter. Wenn wir ein Thema bearbeiten, dann sind da Stunden davor, wo wir Research gemacht haben, wo wir gucken, wie können wir das zusammenbauen. Mhm. Und ich stecke immer so ein bisschen, Herzblut steckt auch drin. Wir sind echt absolut auch nur Themen, die uns beide interessieren. Und manchmal ist ein Thema, das interessiert Flo mehr, und manchmal ist es eins, das interessiert mich mehr. Und dann fahre ich beim Research, hey, ich finde es total cool oder habe wieder was Neues gelernt oder wir lernen voneinander. Aber wenn dann so ein negativer Kommentar kommt, dann ist es manchmal schon so ein bisschen ein Stich ins Herz, weil du willst ja am liebsten von allen immer nur gepraised werden. Aber
ja, ja.
Das muss man aber lernen, ja. Und das muss ich lernen, einfach auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, immer mehr, was wir jetzt immer mehr tun, dass es halt auch immer eine Bullshit-Antwort dazu gibt. Man kann es halt nicht jedem recht machen. Da muss man einfach sagen, ist deine Meinung, ist total in Ordnung. Und ja.
Ja, ich habe also tatsächlich auch lernen müssen, das von mir zu trennen. Oder das lerne ich immer noch, das ist ein Prozess. Aber dass ich sowohl die Lobpreisung als auch dann den negativen Shit nicht mehr hundertprozentig auf mich beziehe, sondern versuche da einfach eine persönliche Distanz zu kriegen. Also auch zu den positiven Sachen. Weil ich glaube, wenn man das immer alles bereitwillig frisst, passiert dir das eben, sobald der nächste negative Kommentar kommt, trifft dich das eben auch sehr persönlich. Wenn du aber auch die Lobpreisung nicht so an dich ranlässt, glaube ich, wird es nicht so schlimm.
Ja, ich werde gern gelobt.
Same. I'm very hungry for Lob, aber es ist halt nicht gut.
Bestätigung.
Ja, also was ich nur bei dieser Vulva-Folge explizit ganz schräg fand, ist, dass sich halt viele, also einige darüber beschwert haben, dass sie überhaupt eine Vulva-Folge gemacht haben. Hm. Und dann habe ich gesagt, aber Leute, die Folge heißt Vulva. Und wenn ich als Podcast-Hörer eine Podcast-Folge und die bringen eine Folge raus, die heißt Vulva, da denke ich mir, und wenn ich das dann blöd finde, dann höre ich das einfach nicht an. Warum höre ich mir das dann überhaupt an? Hm. So, das macht doch gar keinen Sinn. Also da habe ich gar nicht verstanden, die Kritik an sich, weil das war ja die Kritik am Thema, nicht die Kritik an irgendwas, was im Podcast schon vorkam, sondern am Thema. Und denke ich mir so, dann hörst du einfach nicht. Es war schräg. Ich fand das schräg. Es hat, die Emotionen sind hochgekocht. Hm. Vulva bringt die Emotionen zum Kochen.
Ja, und es ist schade, hey. Wie gesagt, mehr Vulvas müssen auf der Straße als Tags irgendwo sein, nicht immer irgendwelche kleinen Penisse. Und frag du mal irgendjemand, könntest du jetzt aus dem Stegreif eine korrekte Vulva zeichnen?
Ja.
Okay, gut. Aber frag das mal manche Leute, ob die eine Vulva zeichnen können. Und dann siehst du mal, was sie dann zeichnen. Keine Ahnung.
Brötchen.
So. Ja, wissen nicht, wie sieht's mit Schamlippen aus, wo ist der Kitzler? Keine Ahnung. Lauter solche Geschichten. Und ich glaube, das werden wir einfach nicht richtig gelehrt. Ja.
Nee, natürlich nicht, aber wir leben in einem Patriarchat. Frauengeschlechtsteile gelten als schmutzig die Vulva gilt als schmutzig und als bläh, und da gucken wir nicht hin und die riecht und die ist schleimig und die blutet. Dass wir da leben, dass das lebensstiftend ist, interessiert die wenigsten Leute ja leider.
Ja.
Doof.
Aber deshalb bunt gefächerte Themen und wirklich für alle ist irgendetwas dabei.
Habt ihr andere Folgen, die so super kontrovers waren?
Sag mal, fällt dir was ein?
Religion, Spiritualität.
Oh ja, das war sehr kontrovers, weil ganz viele Religionsleute, ja, so ein bisschen, glaube ich, gegen uns. Wir sind
Fühlten
ja jetzt nicht
sich angegriffen?
Ja, oder? Angegriffen und das ist ja alles nur Bullshit und ja, das war wirklich eine sehr krasse Folge, wo wir Bullshit gekriegt haben. Ich habe gesehen neulich in YouTube, uns gibt es ja auch auf YouTube, dass bei der Verschwörungstheorie-Folge, da hat auch jemand so ein ganz blödes Kommentar geschrieben, nach dem Motto, ihr spinnt ja oder keine Ahnung, wahrscheinlich war das so ein Verschwörungstheoretiker.
Wir haben ein Aluhutträger.
Weil der Witz an der Verschwörungstheorie-Folge war, dass Patrick irgendwann beim Researchen rausgefunden hat, dass 46% aller Deutschland Verschwörungstheorien glauben.
Really?
Ja, habe ich auch gedacht. Und dann man denkt ja bei Verschwörungstheorien sofort an Attila Hildmann und irgendwelche Chips.
Mittlerweile, ja.
Ja, aber es gibt tatsächlich, und in der Folge haben wir dann so ein paar Verschwörungstheorien genannt. Und ich gebe jedem von uns Brief und Siegel, dass an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. An mindestens eine. Wenn man das so, ich hatte so eine ganze
also
Liste.
Also nicht auf dem Mond gelandet, zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder die Area 51, zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel der Putschversuch in der Türkei.
Ja.
Da gehe auch ich davon aus, dass es von Erdogan initiiert war. Ist ja nie bewiesen worden. Ist auch eine Verschwörungstheorie.
Oder 9/11. Das ist ein Inside-Job.
Zum Beispiel. Mhm. Das sind so, also wir haben ganz viele genannt und mindestens eine glaubt jeder.
Right.
Ja, und das war sehr überraschend und ja.
Spannend.
Sehr, sehr spannend. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden und ja. Von daher gibt es da öfters mal Leute, die irgendetwas dagegen sagen oder die dann privat irgendwas schreiben oder auch mal ganz lange E-Mails schreiben und dann etwas aufdröseln und dann.
Oh, wir haben einmal was Böses über die, was SPD war es, ne?
Ja.
Über die SPD gesagt, hat uns so ein SPD-Politiker,
Alfonso Pantisano eine sehr lange E-Mail geschickt.
Eine ganz lange Facebook-Nachricht geschickt. Das war bei der Folge über Sexarbeit, ne? Genau, weil irgendwie die SPD mit dem Prostitutionsgesetz und so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das hier, wie der Kontext war. Auf jeden Fall hat er so eine ganz lange E-Mail geschickt. Die SPD und die sind gar nicht alle so böse. Und dann habe ich gesagt, jo, das ist mir völlig egal. Das war mir auch egal, wäre mir auch egal gewesen. Die CDU kriegt genauso ihr Fett weg und egal, und die AfD und so. Das war halt nur gerade zu dem Thema halt, habe ich das halt gefunden und war halt gerade passend, ne? Aber das lustig.
Ja, die SPD hat auch weiß Gott genug Dreck am Stecken.
Ja, also, als müsste ich das ganze Parteiprogramm von der SPD kennen. So,
Ja, aber manchmal haben die Leute wirklich auch, weiß nicht, ob es bei dir ist, gewisse Erwartungen an dich und die denken dann so, du musst alles wissen. Und ich sage auch ganz oft, ich kann nur das wiedergeben, wie ich jetzt auf dem Stand bin. Das ist immer eine Momentaufnahme. Manchmal ist es auch so, wenn ich mir jetzt die alten Folgen anhöre, ich habe sie mir nicht mehr angehört, aber da habe ich sicherlich auch ganz krasse, cringeworthy Sachen gesagt, wo ich jetzt heutzutage denken würde, nee, so würde ich das nicht mehr sehen. Ich kann einfach sagen, seit ich den Podcast mache, bin ich viel offener geworden sexuell. Hm. Ich bin viel offener geworden, wenn es um irgendwelche Themen geht, wie alles, also alle queeren Themen. Ich war da eher, glaube ich, so ein bisschen der Spießer. Und
ihr habt eine Chemsex-Folge gemacht, ne?
Ja.
Wie kam die an? Wollten die Leute das gerne hören?
Ja, sehr, sehr.
Spannend, sogar. Ne?
Die sehr, Chemsex war, also mit, ich glaube, Körperkult, Chemsex, Substanzkonsum, die Sück-Folge. Das sind, ja, glaube ich, so Folgen, die richtig immer, jetzt immer noch, da hast du jede Woche immer 200 Downloads oder so.
Oh, wow.
Ja.
Und ich fand, das war eine, also für mich war es eine der schwierigsten Folgen, die wir gemacht haben. Hm. Weil man, also Chemsex, also über chemische Drogen reden wir ja da und halt,
also
wir, und
Sex. Genau, Sex unter
chemischen Drogen. Sex unter chemischen Drogen. Und auch die Substanzkonsum, das haben wir ja zusammen gemacht, das war ja auch mit den beiden, also mit Martin und mit Biggie in Zürich haben wir das ja gemacht. Und das waren zwei Folgen, die sind uns unheimlich vorher schwer gefallen, weil wir irgendwie versuchen wollten, wie wir das am besten rüberbringen. Damit es nicht so drogenverherrlichend drüber kommt oder so.
Oder dass man irgendwie die eigene Community breit tritt für ein anderes Publikum.
Genau.
Und so, das darf ja auch nicht sein.
Und am Ende, weil wir diese beiden Fachmenschen dabei hatten, weil ja Biggie, die macht ja dieses Drug-Check in Zürich, also wo man quasi seine Drogen hinbringen kann, um zu überprüfen zu lassen. Und Martin halt auch als Arzt, der das ja auch mit betreut, hatten wir halt zwei Fachleute, die mit einem unheimlich versierten Fachwissen und aber auch mit einem richtig guten Humor und wie sagt man, ja, also das einfach gut rüberbringen konnten, wertfrei, das war Gold wert mit den beiden.
Ist spannend, ne, das Thema, also ich, lustigerweise habe meine wilden Feierzeiten haben ja dann irgendwann aufgehört, also auch die Zeiten, wo ich wahnsinnig viel Drogen genommen habe, waren, also ich bin jetzt immer noch kein Kind von Traurigkeit, lange nichts mehr genommen, nichts Chemisches, aber das heißt nicht, dass ich es nicht wieder tue. Aber so diese extremen Zeiten, wo ich, was weiß ich, von Donnerstag bis Montag wach war, die sind halt jetzt vorbei und auch schon eine ganze Weile. Und Gott sei Dank bin ich an dieser Chemsex-Geschichte irgendwie vorbeigerutscht. Also ich war dann in einer Beziehung, glaube ich, 1-2 Jahre oder ja, und habe das einfach verpasst, als sich das in Berlin so krass entwickelt hat. Und als ich dann zurück war auf dem Markt quasi, war das schon so ein existentes Ding. Und ich habe das von außen Gott sei Dank nur betrachtet und dachte immer, Alter, wie hart das ist. Also ich hatte, das habe ich im Buch nur angerissen, ich hatte tatsächlich mit einem Typen Sexdate, der mir dann erzählt hat, er ist selber noch nicht geoutet. Er hat noch nie als geouteter schwuler Mann in seiner Freiheit selbstbestimmt gelebt, war aber schon zweimal klinisch tot, weil er auf irgendwelchen Chemsex-Partys beim Slam sich überdosiert hat, wo du dann echt denkst, okay, also wenn das dein Zugang zur Homosexualität ist und zum freien Leben als schwuler Mann, dann ist, also ja, tragisch, Horror.
Was ich bei dieser Chemsex-Folge ganz toll fand, dass Martin und Biggie das auch, aber auch nochmal erklärt haben aus der Sicht von den Menschen, die das halt machen und warum die das machen. Und das hat mir
nicht einsam sein und Zusammenhalt
so ein bisschen? Und manche Menschen haben einfach nicht so den Zugang zu sich selber auch, um sich so auszuleben zu können, wie sie möchten. Und ich fand das da für mich unheimlich erweiternd für meinen Horizont, weil ich auch so jemand war früher, der schnell gejudged hat. Wenn ich dann gehört habe, irgendwie, ja, irgendwie keine andere Crystal Meth Party hat an, wieder bei irgendjemandem zu Hause beim Bumsen. Ich war so, Leute. Aber dass man halt, wenn man dann aber vielleicht auch die Intention dahinter vielleicht ein bisschen besser versteht, bin ich heute so, dass ich halt das, also ich will es immer noch nicht machen, aber ich kann es mehr verstehen und mehr nachvollziehen und versuche das nicht so judgmental zu sehen, sondern einfach das als Tatsache und halt und nicht so versuchen, die Leute zu missionieren bei dem Thema, sondern dass man einfach den Leuten das halt einfach lässt so und es akzeptiert, wie es ist und nicht so halt, wie gesagt, judgmental sein muss.
Ja, und wichtig ist, dass du es halt safe machst. Also wenn ihr jetzt auf Chemsex-Partys geht, es gibt Slamming-Kits, wo ihr Spritzen habt, wo ihr kleine, wie heißt das, solche Metallröhrchen, nicht so Metalllöffel habt, um das warm zu machen. Da gibt es ein Büchlein, wo man sich rein schreiben kann, wann was genommen worden ist. Jeder, es gibt verschiedene farbige Bände, dass das Spritzmaterial nicht untereinander getauscht wird. Da gibt es ganz tolle Sachen. Und ja, wenn Leute das wirklich machen und kommen da nicht weg, ich will nicht sagen, du darfst es nicht. Stell dir mal vor, du hast einen Kink oder null Zugang zu deinem Körper, gar nichts. Du funktionierst montags bis freitags in deinem Job. Meistens sind es ja Leute, die haben einen gut bezahlten Job, sind im High Ranking und haben einfach null Zugang zu ihrer emotionalen oder zu dieser sexuellen Seite. Und die gehen dann halt auf so eine Party, ballern sich zu und haben dann vielleicht einen Zugang, ihren Kink oder etwas auszuleben. Wenn sie das nur so schaffen, dann ist es okay, aber mach's dann wenigstens safe. Und dann ist halt die Frage, irgendwann muss man halt selber gucken, dass sie da vielleicht doch wieder ohne das den Zugang zu kriegen. Aber
also ich glaube, es ist relativ schwierig, wenn man sich den Zugang chemisch geschaffen hat und den Weg auch relativ breit getreten hat, dann irgendwann nochmal den therapeutisch irgendwie anders dahin zu kommen, weil, glaube ich, dann dein Empfinden von Sexualität schon sehr, sehr eingefärbt ist und auch die Intensität der Gefühle dann ohne Droge nicht herstellbar ist. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, den Weg dann irgendwann nochmal anders zu gehen. Also ich meine, wenn es passiert ist, ist es passiert, dann bist du halt eben an diesem Platz, aber ja, schwierig.
Ja, und da gibt es auch noch keine richtigen Therapieformen und da kam auch die Idee, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Paar- und Sexualtherapeuten und wir hatten da geredet und Martin hatte auch gesagt, wenn Leute da rauskommen möchten, die leiden, die kommen dann meistens in eine Suchtklinik, da hast du dann irgendwelche hetero-cis-Männer-Ärzte, die mit dem Thema gar nicht zurechtkommen, wenn die dann sagen, hey, einmal im Monat gehe ich auf eine Chemsex-Party, ich spritze mir da irgendetwas, ich kann nur Sex, ich will damit aufhören und so weiter und du hast dann die ganzen Heroinabhängigen und alles, die werden dann auch nicht richtig aufgefangen und da gibt es noch ganz wenig queere Therapeuten oder Sexualtherapeuten, die mit Menschen wieder arbeiten, um einen normalen Bezug zur Sexualität aufzubauen. Und da kam die Idee für mich und ich dachte so, hey, deshalb mache ich das jetzt, um da irgendwie Fuß reinzufassen und dann hoffentlich, ich glaube, gerade in unserer Gesellschaft, so wie wir leben, auch in Berlin, wie wir Zugang zu Sex haben und das ist schon.
Und zu Drogen.
Ja, und zu Drogen. Ich glaube schon, dass viele von uns später mal ein Problem haben. Wie entwickelt sich Sexualität? Sicher. Irgendwann steht dein Penis einfach nicht mehr. Wie lebe ich Sex noch auf? Wie Intimacy, weißt du, Intimität miteinander, Nähe aushalten und.
Und es muss ja nicht mal Cam, also es muss ja nicht mal jetzt Crystal in dem Falle sein oder irgendwelche. So. Wie viele Leute kenne ich, die ohne Poppers nicht mehr ficken können oder wollen, weil sie denken, mir fehlt jetzt der Kick, mir fehlt der Rush, so.
Ja, und das glaube ich ist, ich glaube da wird glaube ich die Generation, so wie wir Sex gerade konsumieren, ich glaube da, glaube ich, habe ich einen großen Markt dann in ein paar Jahren, wo die Leute dann zu mir kommen können und dann.
Habe ich einen großen Markt.
Habe ich einen großen Markt.
Die Schwäbin kommt Patrick durch.
Patrick generiert so einen Kunden hier gerade.
Genau, ich hätte zu meinen zukünftigen Kunden, aber darüber einfach
zu arbeiten. Meinem Podcast, dass die Leute Drogen nehmen sollen, damit ich später viel mehr Arbeit habe.
Ja, macht das mal alle. Nee, aber ich glaube schon, selbst heutzutage Intimität mit Personen, das ist unglaublich schwer. Du hast ja auch The Velvet Rage gelesen.
Ja.
Und da spricht er auch drüber. Ein Buch, das ich allen nur empfehlen kann.
Ja, immer wieder in diesem Podcast. Ja. Ich habe jetzt mitbekommen, ich habe ja mit Ricardo darüber gesprochen, hat es Ricardo sich gekauft, hat darüber gepostet, jetzt hat es Conchita gelesen, weil Ricardo darüber gepostet hat.
Ich habe es gelesen, weil du es nämlich auch gesagt hast. Nicht. Und es ist, macht so viel Sinn, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja. Und
wir hatten darüber ja auch gesprochen, mal vor Wochen. Ich habe ganz lange Marina Abramović, The Artist is Present, diese Installation, die sie im MoMA, glaube ich, in New York gemacht hat, nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, warum setzt sie sich da hin, sitzt auf diesem Stuhl stundenlang und die Leute setzen sich vor sie und sie gucken sich an und ich habe immer gedacht, hä, what the fuck, ich verstehe es nicht. Und irgendwann hat es Klick gemacht und ich dachte, oh, es geht darum, dass wir Nähe nicht mehr ertragen, dass wir Intimität nicht mehr ertragen, dass wir es nicht mehr ertragen, uns in die Augen zu gucken, dass das fast schon was Übergriffiges hat, wenn man lange Augenkontakt mit jemandem hält und wie schwierig das geworden ist, dass das ein Teil davon ist. Und das ist auf jeden Fall das ist, warum das für mich so Sinn gemacht hat, irgendwann diese Performance. Es gibt diese ganz tolle, muss ich auf YouTube gucken, ich pack's in die Shownotes, es gibt diesen ganz tollen Moment, als ihr Ex-Freund sich da hinsetzt. Kennt ihr das?
Nee, kenne ich nicht.
Oh.
Ich habe nur eine
Sie fängt an zu weinen, er fängt an zu weinen, du hältst es nicht aus, ohne Rotz und Wasser zu heulen, es ist so toll.
Ich habe nur, war auf einer Ausstellung, die war jetzt vor kurzem, da wo das Berliner Mauer, wie heißt denn das, am Potsdamer Platz, wie heißt das?
Am Potsdamer Platz?
Am Potsdamer Platz, da gibt es ein Museum.
Gibt es mehrere? Stasi-Museum?
Nee, keine Ahnung.
Hinten dran.
Ja. Wo auch?
Ach so, die Alte Nationalgalerie.
Ja, da war ich drin und da war auch eine Sängerin.
Neue Nationalgalerie.
Genau, da war eine Sängerin, die hat Oper gesungen und die war das Gleiche. Das war so ein japanischer Künstler und da geht es auch ganz viel um interaktive Kunst. Und man konnte sich auch gegenüber von der Sängerin setzen und die hat wirklich eine Oper gesungen. Und das war auch so, wow, also man saß dann da und hat dann die dich angeguckt und hat sozusagen nur für dich gesungen. Und das war auch erstmal so, was macht das mit dir? Ich bin total schüchtern und es war super spannend, die Leute zu beobachten. Ja, das, sich da drauf einzulassen.
Ja, tragisch. Aber geil. So tragisch. Aber geil. Und damit willkommen zurück zu meiner neuen, relativ neuen, naja, es ist jetzt die dritte Rubrik, die tragische aber geil Geschichte. Florian hat gerade schon gefragt, ich erkläre es nochmal, was die tragische aber geil Geschichte ist. Eigentlich erzählt jeder eine Geschichte, die... es ist so ein bisschen der Hochmut vor dem Fall. Es sind Momente, in denen man sich richtig geil gefühlt hat und dann hat das Schicksal einem mit Anlauf in die Fresse gehauen, um einen wieder zurück auf den Boden zu holen. Solche Sachen können das sein. Sachen, in denen man sich wahnsinnig für sich selbst geschämt hat am Ende oder gedacht hat, Mensch, ich bin ja schon eine ganz schöne Nutte. Es muss nicht sexuell sein. Meine ist zum Beispiel nicht sexuell. Ich war... Gott, wann war das? 2000, ich werde jetzt nicht lügen, 2007 oder so würde ich tippen, waren wir mit dem GMF Headliner in Barcelona. Die Bread and Butter war nach Barcelona zurückverkauft worden und das GMF hat da die Opening Party gestellt quasi. Und Gloria und ich waren als Leading Ladies des GMFs dabei und sollten da auftreten und auflegen und da. Und dann stellte sich heraus, dass der Veranstalter unseren Veranstalter übers Ohr gehauen hatte und dass wir quasi nichts verdient haben an dem Abend. Und der war dann wahnsinnig sauer und hat dann backstage, wir sagen hier alles ab und keiner tritt auf und es gibt keine Show, das geben wir denen nicht und ne. Und dann haben Gloria und ich gedacht, na gut, dann haben wir uns backstage tüchtig abgeschossen, also richtig, richtig tüchtig, konnten schon nicht mehr gerade ausgucken. Und in dem Moment kam dann der Partyveranstalter rein, hatte plötzlich sehr viel bessere Laune und war so, Girls, ihr tretet jetzt auf, das ist super, wir geben jetzt hier eine richtige Show und so. Und scheißegal, dass die uns übers Ohr gehauen haben, aber ihr zeigt's denen jetzt. Und Gloria und ich konnten wirklich nicht mehr gerade ausgucken, wir waren echt schon so am Schielen. Und die Erinnerung, die einzige Erinnerung, die ich von der Show noch habe, ist, dass wir auf so zwei Podesten standen nebeneinander, zwischen uns hunderte tanzende, feiernde Homos und die Musik in meinem Ohr war nur noch Brei. Wir hatten eine Choreografie einstudiert, keiner konnte die Schritte mehr.
Macarena.
Nee, das wäre es noch gewesen. Ja. Das wäre, wenn das koordiniert gewesen wäre, wäre ich fein damit gewesen. Ich gucke irgendwann nur neben mich, Gloria hat den Kopf so nach unten und schüttelt nur so langsam mit dem Kopf wie so ein Bärchen. Und ich sage so, Gloria, umdrehen, Arsch wackeln. Ach so. Und dann springt sie so auf dem Ding rum und schüttelt mit dem Arsch. Ja, und das war unsere großartige Show zur Opening der Fashion Week. Das war die Bread and Butter Fashion Week Geschichte. Ja, die war nicht, das war nicht schön.
Hast du was, Flo, oder willst du noch ein bisschen überlegen? Nee, ehrlich, mach du mal. Bei mir war es so, ich bin ja mal eine Zeit lang durch Afrika gereist, 9 Monate, und bin dann längere Zeit.
9 Monate?
Ja, hatte so einen Kleinbus gekauft und bin dann so richtig Adventure Boy. Ich bin ja so ein Adventure Boy. Wow. Ja. Und dann dementsprechend sahen auch die Klamotten ein bisschen abgerockt aus und alles. Und ich kam dann in Kapstadt an und ein Freund von mir aus New York kam zu Besuch. Und zu dem Zeitraum haben sie in Kapstadt The Green Lantern gedreht und er war der Regisseur und der ist gay. Und der hatte eine Villa dort in Kapstadt und der hat dann alle Schwuppis eingeladen. Und durch die Freunde waren wir da auch eingeladen und es war so eine Boys-Soup-Party. Also alle in Speedos, alle nackt, war die Gay-Party in Kapstadt.
Ja.
Und ja, ich habe mich halt total fehl am Platz gefühlt, weil zum einen hatte ich nicht den Body, wie die da alle aussahen. Ich hatte nicht dieses Ami-Lächeln und ja, hab auch nicht dementsprechend da oben ohne getanzt ins Video, sondern hatte mein abgerocktes T-Shirt und lange Haare und abrasiert, also so richtig hippie-mäßig mit Bändchen um den Hals, so wie so ein Schamane. Und irgendwann war die Party dann zu Ende und ich habe da so einen Typen kennengelernt, der gesagt, ja, lass es zur After Hour in meine Wohnung gehen. Das, auf jeden Fall, um das geht's gar nicht, da habe ich dann halt einen kennengelernt und der hat eine Afterparty gemacht und irgendwann stand ich da an der Bar und habe ein Getränk für mich selber gemacht. Plötzlich kamen diese ganzen Schwuppis, diese Amerika, oh, ich bin so sexy, ich sehe so gut aus, zu mir an und haben gesagt, mach mir mal einen Drink. Und habe ich gedacht, okay, mach einen Drink. Plötzlich kam der Nächste an und macht einen Drink. Und dann dachten die, dass ich angestellt bin und für die ganzen Drinks. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe ein Glas genommen, habe das hingestellt und habe gesagt, hier, bitte, bezahlt. Und dann kamen die ganzen Leute und dann kamen die ganzen reichen Schwuppis und standen da, weil ich habe halt nicht reingepasst in dieses Klientel. Ich hier als, weißt du, als mein Backpacker-Outfit, nicht dieses, ja, ist auch wieder Stigma, wie ich denke, man kann sich ja das so vorstellen, LA was Botox da für Leute Boys, waren. Genau. Und
High dann, Protein.
Und dann war die Tippflasche immer voll und habe immer schön aufs Glas geklingelt. Und Ende des Abends war dann das Lied. Ich war super besoffen. Ich hatte richtig fett Kohle. Also es war dann umgerechnet, keine Ahnung, es waren damals 5000 Rand oder so, was dann so, keine Ahnung, 300, ich weiß nicht, was ist damals, vielleicht 300 Euro oder sowas. Und dann bin ich halt gegangen. Und irgendwann war das so, dass die Freunde, über die ich halt da irgendwie gelandet bin, der hat es dann halt, na klar, mitgekriegt und hat dann gesagt, ja, hat er irgendwie zu ihm gesagt, na, du hattest ja einen netten Angestellten, der die Bars gemacht hat und die Getränke waren auch ganz günstig. Und dann haben die gesagt, kam danach raus, dass ich das war. Ich habe den nie wieder gesehen, es war mir super peinlich, aber ich dachte so, nach dem, was ich alles mitgemacht habe, und die waren auch alle so bitchy, da dachte ich so, nee, da stelle ich ein Glas hin, und das Glas war gefüllt und war sehr betrunken und hatte auch noch zwei Flaschen Alkohol mitgenommen und bin dann gegangen, dachte ich so, du bist reich, du hast hier, keine Ahnung, den nehme ich mal so ein bisschen aus. Also
die ist gar nicht tragisch, die ist mega geil, die Geschichte.
Okay, aber es war halt tragisch, mir war es halt sehr peinlich, weil die Freunde dann nachher angerufen haben und gesagt, naja, das kam dann schon noch raus, dass du da Geld verlangt hast für die seine Drinks und die haben die alle eingeladen, aber ich glaube, die waren so reich, das hat denen nichts ausgemacht.
Ja. Ja.
Oh Gott, jetzt komme ich. Ich habe eine Sexgeschichte.
Geil.
Ich war mal bei der Gegend im KitKat.
Ja.
Das ist also die Schwuppenparty im KitKat.
Also es ist keine Schwuppenparty, es ist eine queere
ist, Party. Ich dachte, für mich war es immer eine Schwuppenparty.
Ja?
Also,
nee, ich würde auch sagen,
bei der Gegend darf jeder hin, so denke ich.
Ja, das darf der, okay. Und also okay.
Egal. Sexpositive Party.
Sehr sexpositiv. Und zwar hat der irgendwann zu irgendeiner gewissen Uhr, da war ich ohne euch, da war ich allein mit, irgendwie war ich da mit einem Freund von der Arbeit, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, irgendwann lag ich unter, wo die Tanzfläche ist, da unten drunter, so, das ist so eine Balustrade, darunter sind das so ein Sofa. Mhm. Also so eine Spielwiese, möchte man sagen. Ich habe mich da vergnügt mit mehreren Menschen. Männern, will man sagen. Und während ich da so dabei war, ist irgendwann, kam von der Seite ein Schwanz, den ich dankend angenommen habe. Also während ich genagelt wurde quasi. Und irgendwann habe ich dann den Schwanz aus dem Mund genommen und habe hochgeguckt. Und habe dann, war das ein Kollege von meinem Ex-Mann, den ich nur von den, und wir sind beide sowas von erschrocken. Und wir waren beide sowas von sofort fertig mit der ganzen Geschichte, dass ich wirklich dachte, oh Gott, Flo, nee, also das war wirklich tragisch, weil ich war wirklich auch so dabei, ich habe das, und ich meine, auch er hat mich nicht erkannt, ich meine, es ist ja schon eine Kunst, mich zu erkennen, einmal eine Tätowierung halt. Wir sind beide so wirklich so erschrocken. Oh Gott, das haben wir auch nie erzählt, das habe ich auch nie meinem Ex-Mann erzählt. Ich glaube, er auch nie.
Gut, dass du keinen Krampf bekommen hast. Es gibt ja dann Leute, die sich so spontan verkrampfen und dann kriegen sie den Schwanz nicht mehr raus.
Ich war in einer Sekunde wieder nüchtern. Ich lag da und sagte, nee, Leute. Aber das ist so typisch ich. So, ja, her, alles her damit. So, ja, und dann nach 5 Minuten hoch, oh.
Na, wenigstens ist er nicht gekommen. Dann ist ja die Missetat vollbracht. Nee, gekommen ist
er nicht. Er hat auch einen schönen Schwanz. Der war schön, der Schwanz. Der Typ sah auch gut aus, aber ich hatte überhaupt kein Interesse mit irgendwelchen Kollegen von meinem Ex-Mann irgendwie.
Du musst mir nachher erzählen, wer das war.
Ich habe schon eine Vermutung.
Nee. Ja, nein.
Nein, okay.
Nein.
Okay. Dann habe ich eine andere Vermutung.
Okay.
Das sagst du ja nachher, wer es war. Ich weiß, wen ihr erst dachtet, aber nein.
Okay.
Habt ihr eigentlich Sex während der Pandemie? Datet ihr? Wie macht ihr das?
Ich hatte Sex.
Ja? Ich auch.
Ich nicht.
Ja, nee, ich hatte Sex. Ich bin nun mal Single und ich habe ja nun mal keine Familie und dann
mit der du Sex haben kannst?
Also nee, also nicht mit einer Familie, aber oder halt ein Partner oder keine Ahnung. Verstehe. Und deshalb habe ich mir meine Bumsfreunde, die ich habe. Also jetzt nicht alle, aber ja, nee, hatte ich auf jeden Fall.
Guck mal, das habe ich gar nicht mehr, wenn man so lange in einer Beziehung war. Ich habe gar keine Bumsfreunde mehr. Und da ich nicht auf solchen einschlägigen Apps unterwegs bin, weil das einfach nicht mein Ding ist.
Hättest du jetzt Applaus dafür, dass du nicht auf diesen
Apps Nein, aber das Ding ist, ich hab's ja mal probiert und dann war ich nur Tinder und dann war ich da 6 Stunden drauf und dann war ich so frustriert und habe das dann sofort wieder deinstalliert und dachte so irgendwie, ich würde die schon gerne kennenlernen. Also
ja. Ich
weiß auch, das ist ganz, ganz komisch. Und jetzt dann mit Corona, da kann man ja nicht ausgehen, wo lernt man die Leute kennen? Vielleicht bin ich dann irgendwann mal so desperate, dass ich dann sage, okay, jetzt fange ich auch wieder irgendwie an. Naja, ganz
warum
komisch.
Warum ist das denn desperate?
Ha?
Warum ist das denn dann desperate?
Weiß ich nicht, weil, keine Ahnung, ich bin so hoffnungsloser Romantiker. Ich will den gerne sehen beim Feiern und dann unterhält man sich und dann trifft man sich und ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, ja.
Viel Glück damit, ja, in Berlin, Patrick.
Mir fehlt das aber auch. Glück. Mir fehlt das auch, ich muss das gestehen. Ich komme ja noch aus einer Zeit, was haben wir denn früher benutzt? Das erste, was wir benutzt hatten, war, glaube ich, Sixpack Party. Das war die erste.
Da war ich auch.
Sixpack Website, Party. Wo man
Homo.de, wo man die Kontaktanzeigen
hat. Homo.de habe ich nicht gemacht, glaube ich.
Doch, das weiß ich noch.
Doch, Homo.de. Ich habe auch Homo.de gemacht. Gott, ja. Du hast recht.
Dann gab es Dudes.
Blasebalg hieß ich bei Homo.de. Ja, Homo.de habe ich gemacht. Sixpack Party haben wir gemacht. Dann gab es Gaydar.
Hat das habe ich nie gemacht. Das war das Ami-Ding. Ich habe
nee, Gaydar.co.uk war es bei mir
zumindest. Ah, okay, ja. Dann kam Gay Romeo.
Genau,
oder?
Dann kam Gay Romeo. Das war aber immer noch so, also man hatte ja, man hat sich bei seinem Profil da so viel Mühe gegeben, die Sachen, die man reingeschrieben hat, man hat versucht, smart zu wirken und da. Und seine Lieblingsfilme da reingeschrieben, sein Lieblingsessen, dass die Leute sich so ein bisschen ein Bild machen konnten von der Person dahinter. Und das habe ich gemocht, auch den Humor von jemandem kennenzulernen, mit dem zu schreiben, zu gucken, kann der sich ausdrücken. Check, also mag ich den Humor, mag ich, was er sagt. Und heute, also wenn das alles noch so Kürze sind, ich weiß, ich klinge wie eine Oma und du rollst gleich die Augen, Florian.
Patrick, er hat die Augen wieder zu.
Wir haben die Kürzel kann ja Patrick alle erklären, natürlich.
Ich kenne die Kürzel, I just don't like it.
Ich hatte früher, kennt ihr das noch bei Geromeo früher, wenn man, wenn dann ein Freund oder so, da konnte man unten noch angeben, dann kann man Date und so und Chat suchen.
Ja.
Und wenn dann irgendjemand Sex gesucht hat, das war immer total verpönt. Da war das sofort ein Flittchen.
Echt?
Wenn da Sex stand. Ja, bei jemandem.
Das war mal in Berlin man schon?
Nee.
Ach so. In vorher.
Vorher, Frankfurt war ich da noch.
Ach, um Gottes Willen.
Ja,
du
nee,
hattest,
das.
Du hattest auch ein Zwischending in Frankfurt?
2 Jahre, ja. Ganz furchtbar.
Oh mein Gott.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, Frankfurt ist.
Aber Frankfurt ist an sich ist ja, also ist ja schön eigentlich. Ich hatte eine schöne Wohnung und so. Ich habe einen tollen Job gehabt. Die Leute in Frankfurt. Die schwuppen in Frankfurt. Eieieiei.
Es war nicht, ich war froh. Ich hatte diesen Moment, als ich das erste Mal in Berlin war. Und das erste Mal in Berlin in einen schwulen Club gegangen bin, weil ich hatte vorher immer das Ding, ich bin im Blue Angel ausgewesen, im Construction 5, in der Zahlgalerie und das war halt alles immer sehr homogen. Also es gab so 3-4 Archetypen an schwul, was man irgendwie so sein durfte und dazwischen gab es echt eigentlich nichts.
Ganz genau.
Und ich konnte mich halt nie mit dem Gedanken anfreunden, dass ich irgendwann einer von denen sein muss und wollte das nicht, konnte nicht. Und dann war ich das erste Mal in Berlin in einem schwulen Laden im Esso damals, Hungrige Herzen, Flammende Herzen, wie auch immer es hieß, am Mittwoch. Und da waren halt alle. Da waren Skinheads, da waren Punks, da waren ganz normale Banker, da waren Drag Queens, Transsexuelle, Bodybuilder, Techno-Freaks und ich mittendrin. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, krass, hier gehöre ich hin, hier bin ich.
Mir ging es ganz genauso.
Ja?
Ich war nicht da, wo du warst, aber mir ging es vom Gefühl her, bin ich in Berlin angekommen und war weg und dachte so, ich habe in einem Wochenende Berlin mehr coole Leute kennengelernt als in 2 Jahren in Frankfurt. Das ist wirklich so. Wenn in Frankfurt, wenn man weggeht, dann wenn du so aussiehst wie ich, du kommst dahin, die Leute gucken dich an, die denken, so richtig im Blick siehst du schon, wer ist das jetzt, warum tanzt der so, warum sieht der so aus, was will der
wie
eigentlich?
Wie tanzt du denn?
So.
Ich hab die mal die tanzen sehen. Tanzen wir sehr extra.
Ausufernd.
und Kate Bush mäßig?
Genau. Nee, nicht unbedingt, aber halt ich bin, also ich fall halt auf.
Oh.
Also ich fall halt auf. Also ja. Gar nicht, weil ich auffallen will, sondern weil ich so bin, wie ich bin. Und das kam nie gut an.
Es gab ja zum CSD eine kleine Kontroverse.
Oh ja, die gab's.
Wollt ihr mir das nochmal erzählen, bitte?
Magst du?
Ja.
Ja, du fängst mal an.
Ich habe jetzt heute den Streit angefangen.
It was you.
Beim CSD dieses Jahr gab es gab einen digitalen CSD. Im Vorfeld gab es ja auch unter anderem eine Pride-Demo.
Genau, von Nasser.
Genau, wo wir ja auch waren und das war ja auch ganz toll organisiert und es hat ja auch alles wunderbar funktioniert und geklappt. Es war eine tolle Planung und so, es war ganz toll. Also man hat davor schon gesehen, es wäre auch gegangen. Man hat ja dann aus vielen sehr fadenscheinigen Begründungen das dann eben nicht gemacht, hat das digital. Okay, ist denen ihre Entscheidung, können ja machen, was sie wollen. Dann haben sie aber irgendwann veröffentlicht, dass sie in Kölner Podcast, unsere Kölner Podcast-Kollegen, für den digitalen CSD engagiert haben. Und dann habe ich.
Was?
Naja, es waren also
als
durch
Host,
diesen.
Oder?
Genau, und an diesem Abend haben mehrere Künstler quasi durch den Abend geführt und die waren Teil, die hatten anderthalb Stunden, wo die quasi moderiert haben, wo die selber was. Also, die hatten schon, ne, die hatten auch Gäste und verschiedene Themen angesprochen, so was auch total gut war. Das war auch alles, es ging mir auch nie um die Kölner Kollegen, sondern es ging mir darum, dass ich habe mich da einfach unheimlich drüber geärgert, dass der CSD Berlin Kölner Podcaster einlädt, um auch durch diesen Abend zu führen, unter anderem, anstatt Und es ging mir gar nicht um uns. Es ging mir überhaupt nicht um unseren Podcast. Es ging mir darum, dass wir mittlerweile in Berlin wirklich tolle queere Podcasts haben. Mhm. Wirklich tolle, die sicherlich auch super durch den Abend hätten führen können. Und wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass der CSD hat lokale Podcasts engagiert und nicht jemanden, nur weil die jetzt super bekannt sind und weil die irgendwie, weil die jeder kennt, sondern weil wir, weil sie irgendwie was für unsere eigene queere Kultur in Berlin, was das so beitragen wollen.
Beim CSD auch normal, ne? Dass man irgendwie lokale Künstler featuret, dass man lokales Talent featuret, dass die Leute aus der Stadt für, also aus der Stadt für die Stadt Dinge machen. Das ist ja eigentlich auch immer Thema beim CSD. Dann lädt man sich Stargäste ein, die können gerne international sein, aber dass man jetzt aus Köln Leute einlädt, um in Berlin durch den Abend zu führen, das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn.
Ich hätte mir halt auch gewünscht, sie hätten ja auch von mir aus die einladen können und hätten dann aber trotzdem noch 2-3 andere Podcasts aus Berlin dazu holen können. Sure. Das wäre total, ich denke, die buchen auch Drag Queens aus Berlin für den Kölner CSD zum Beispiel zum Auflegen, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber dann nur die dann zu buchen und ansonsten, das fand ich einfach, die hatten kein Fingerspitzengefühl für die ganze Situation. Unter anderem hat man die auch woanders noch gesehen, dass sie keinen Zeit hatten.
Ja, da kann ich nur sagen, Barbecue-Podcast hat eine ganz tolle Folge rausgebracht über den Berliner CSD und den CSD allgemein. Die haben da echt nochmal viel erklärt und viel aufgedeckt. Und ja, da, ich glaube, der CSD Berlin, die müssen einfach noch viel Arbeit leisten und müssen jetzt auf die Community hören und einfach sagen, hey, es findet eine Veränderung statt, gerade durch Black Lives Matter, durch diese ganzen anderen Geschichten, die einfach da sind und da sich ein bisschen mehr zu öffnen. Und ja, und letztendlich, ich war auch sehr enttäuscht und war so ein bisschen, ja, ich war einfach ein bisschen auch traurig, weil ich so denke, hey, ja, guck doch einfach mal in den eigenen Teich, bevor man irgendwo anders fischen geht. Und da ist es halt dann auch, ja, wie viel medialer, wie viel Sponsoring kriege ich, keine Ahnung. Ich glaube, da war ja auch Werbung geschaltet und na klar kannst du so, glaube ich, wieder mehr Kohle und mehr erreichen. Ich, ja, wie gesagt.
Also ich fand das Ganze, wir hatten ja, Patrick hatte ja unter diesen, also die hatten ja quasi die Veröffentlichung gemacht, also dieses Foto gepostet von dem Kölner Podcast und das quasi, dass die da teilnehmen und hat Patrick halt kommentiert und bei Instagram, dass es halt schade ist, also wirklich ganz nett geschrieben. Dazu kam gar kein Kommentar vom CSD Berlin, was sie aber gemacht haben, da drunter, unter Patricks Kommentar haben halt ein paar Leute irgendwas Böses dann drunter geschrieben, von wegen, die Berliner, die sind wieder alle nur am Jammern und keine Ahnung. Und die haben sie dann geliked, die Kommentare. Also so passiv-aggressiv.
Profis an der Arbeit.
Genau, ich hab's gesehen und habe es auch gemerkt und werde es auch für die Zukunft merken, lieber CSD Berlin.
Ja, mal gucken.
Ja, es ist ja, glaube ich, ein neuer Vorstand, ne? Die haben sich, glaube ich, neu formiert dieses Jahr und das war, glaube ich, das erste Jahr, dass sie das so gemacht haben mit der Zusammenarbeit in der Konstellation. Ja, und da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben noch.
Auf jeden Fall.
Viel schiefgegangen auch in der Organisation.
Und die haben gute Arbeit geleistet, leisten gute Arbeit. Aber es gibt immer, ja, wie du sagst, Luft nach oben. Es gibt immer Weiterentwicklungen. Hört einfach jetzt auch mal auf. Es gibt eine neue Generation jetzt einfach von Schwulen und Aktivisten und Aktivistinnen, um richtig zu gendern. Ja, und es ist, da muss man einfach, Nasser will ja da auch irgendwie rein und ich glaube, da muss einfach mehr, muss einfach bunter und diverser einfach werden.
Also ich will auch nicht immer nur sagen, die haben alles toll gemacht, ich will es mal sagen, die haben dieses Jahr mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen sehr, sehr tief ins Klo gegriffen, muss man einfach sagen, nicht nur wegen uns, sondern wegen ganz anderen Sachen auch noch, wo man einfach aufhören muss, immer zu sagen, jetzt war alles nur toll, ist viel schief gelaufen und ich finde, da muss man für die Zukunft ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen und ein bisschen empathischer werden und auch vor allen Dingen die eigene Community kennen, was die Leute eigentlich auch wollen.
Ja, und own your shit, also das ist so meins, sei ehrlich und own your shit. Ja, ich meine, wenn du Kacke gebaut hast, wenn du Infos rausgeschickt hast, steh dazu, dass die Info da war, weil man hat es ja eh schwarz auf weiß. Wenn du die falschen Leute gebucht hast und angefragt hast, steh auch dazu, wenn die Organisation einfach für die Füße war. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, scheiße, wir haben Fehler gemacht, wir haben es verkalkuliert oder wir haben irgendwas nicht berücksichtigt und ja, es tut uns leid, aber dann im Nachhinein so zu tun, als wäre das alles nicht passiert, das finde ich immer so, wo ich denke, Girls.
Ja, nee, da kann ich nur unterschreiben.
Allein dieses Interview mit der Begründung, warum es kein CSD auf der Straße gibt, dieses Interview.
Das HIV-Ding.
Das HIV und die Krebskranken.
Die Risikopatienten.
Allein das muss man sich nur durchlesen, um das einigermaßen zu verstehen, worüber wir reden.
Das ist vielleicht tatsächlich für Leute, die nicht aus Berlin sind, die das alles nicht verfolgt haben, ein bisschen zu allgemein gefasst und zu sehr ins Detail will ich ja auch nicht gehen. Aber ja, man kann diese Interviews online finden, man kann sich da mal durchlesen und it's a story.
Ja.
Ihr teast euch ja die ganze Zeit immer so ein bisschen, das ist ja auch in meinem Podcast-Thema immer wieder. Ich würde jetzt gerne wissen, ob es irgendwas, sag doch mal was Nettes zueinander, was schätzt ihr denn aneinander?
Flo, du darfst anfangen.
Oh, da muss ich anfangen, weil ich immer derjenige bin, der immer rumhackt auf Patrick.
Ja.
Ich liebe Patrick für seine empathische Art. Patrick hat eine unheimlich gute Gabe, zuzuhören und in den richtigen Momenten die richtigen Worte zu finden. Und ist jemand, der ist immer für dich da, wenn du ihn brauchst. Und mit Patrick kann man unheimlich gut feiern und tanzen und die böse Welt draußen vergessen. Und deshalb liebe ich ihn über alles.
Du bist wahrscheinlich auch jemand, der dann wirklich sich kümmert, auch noch beim Feiern, ne? Dass du dich kümmerst, dass alle genug getrunken haben und dass sie zwischendrin mal was essen und
genau.
So.
Genau. Ich mag das aber auch. Ich bin aber auch so einer, der halt am Tanzen ist. Ich finde so dieses Rumsitzen und dann eine Zigarette nach der anderen und bla. Ich bin auch wirklich dann aktiv und ich bin auch ein Mensch. Ich lache auch oft Menschen dann an und beim Feiern, was auch viele manchmal, glaube ich, komisch finden, wenn dann einer noch lacht. Ja. Ja, nee.
Ja, und jetzt bist du dran.
Ich mag an Flo, dass er sehr direkt ist. Ich bin manchmal, das kann ich nicht so gut. Und manchmal, glaube ich, bin ich ein Mensch, der sehr schnell, nicht in der Fantasiewelt ist. Aber ich mag ganz gut, dass Flo einen manchmal so ein bisschen auf den Tatsachen
des Bodens. Auf den Boden der Tatsachen.
Genau, das ist immer mein Ding. Den Boden der Tatsachen zurückholt. Und Flo ist halt auch eine Mutti. Also wenn irgendetwas ist oder wenn man irgendetwas braucht, ist er halt auch immer da. Und sofort, das mag ich halt einfach. Man kann sich einfach fallen lassen, ob es bei ihm zu Hause oder so bei mir. Der ist einfach so ein Kümmerer. Und ich glaube, ich fühle mich einfach wohl. Und das finde ich echt toll, dass ich so einen Menschen habe, wo ich mich wohl und geborgen fühle, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann so sein, wie ich möchte. Und der aber dann auch manchmal, wenn es ein bisschen zu krass wird, dann sagen kann, hey Mensch, pass mal ein bisschen auf. Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, wenig Freude, die das so gut spiegeln können. Manchmal ein bisschen krass, aber manchmal brauche ich das. Und das macht er echt toll und das schätze ich sehr an ihm. Und das finde ich echt toll.
Das deckt sich, glaube ich, nicht mit dem, was die Instagram-Leute oft von dir denken, Florian. Ne? Die Leute glauben ja, glaube ich, dass du so ein super Hardcore, super Pick, bla 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 bist. Und diese, was du vorhin gesagt hast, auch du bist so eine Mutti, das vermuten die Leute, glaube ich, nicht, wenn sie dich sehen, oder?
Nee, die Leute, wenn die mich sehen, denken sich, ich bin irgend so ein Butch-Top, der reinkommt und jedem erstmal auf die Fresse haut und so zeigen, wer der Herr im Haus ist. Nee, so bin ich kein Meter. Ich bin so ein Mutti-Typ. Ich gucke, dass alle zu essen haben, dass alle schön haben, dass alle irgendwie zufrieden sind und glücklich sind und dann geht's mir auch gut.
Und wir können halt unglaublich gut miteinander labern und einfach auch lachen, was ich mit Flo schon gelacht habe, auf dem Boden Tränen, wenn wir mal irgendwelche Storys spinnen oder sowas, das ist der Wahnsinn.
Was wir auch das hört man ja dann, was wir beim Podcast einfach auch oft lachen, weil wir auch so doof sind, weil wir auch so doofe Sachen sagen oder so doofe Fehler machen oder uns doofe Geschichten vorlesen und so. Und so, aber so, man kann mit Patrick wirklich dumm sein und ich liebe mit Leute, mit denen ich dumm sein kann.
Und Tränen, einfach lachen, wirklich auf dem Boden, Bauchschmerzen. Ich kann noch eine Situation, da saß man mit Freunden zu Hause und ich weiß gar nicht, für Stunden lang, das ging gar nicht mehr zu Ende. Das ist einfach schön. Und das kann ich schon mit Freunden, aber so in diesem Ausmaß ist es schon, glaube ich, besonders. Deshalb, glaube ich, macht das auch Spaß, wenn man uns zuhört. Wie du sagst, so Yin und Yang und wir haben Spaß miteinander und wir, ja.
Macht ihr, also ich weiß, dass ihr auch so Live-Podcasts schon gemacht habt auf der Bühne und so. Steht das jetzt bei euch auf dem Zettel für die Zukunft mehr?
Es war geplant, diesen Sommer auf mehreren Festivals waren wir gebucht, Podcast-Festivals. Das hat aber jetzt Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten jetzt wieder, da waren wir leider im Urlaub, das ging nicht. Da hatten wir eine Anfrage, auf so einem Festival mit dabei zu sein. Dann war was in Köln, nicht in Köln, in Hamburg, aber ich glaube, das ist dann 200 Leute, ist, glaube ich, erstmal noch ziemlich viel. Und dann in Hamburg ist eine Stadt, wo wir, glaube ich, noch nicht so bekannt sind. Aber im nächsten Jahr wird es wirklich so sein, wir haben auch eine Person, die das ganze Booking für uns macht. Und da gibt es schon einige Anfragen und da ist sie in Verhandlungen. Und dann werden wir nächstes Jahr auf Podcast-Festivals und auch auf anderen queeren Festivals unterwegs sein und einfach Live-Podcast machen. Und da haben wir uns auch schon ein paar schöne Sachen überlegt. Und wir hatten auch schon eine Live-Show im Schwutz. Das war auch so die erste Show auf der Bühne mit Kamera, mit allem. Das hat eigentlich auch sehr gut geklappt. Und ja, ich glaube, da ist noch viel im Petto, was noch passieren wird. Und da freue ich mich drauf,
Bin ich auch sehr gespannt. Habt ihr andere Sachen, die ihr noch pluggen wollt? Irgendwelche Sachen, die ihr featuren wollt?
Ich kann sagen, es wird ein heißer Herbst bei uns. Es wird ganz tolle Sachen geben, aber mehr dürfen wir da noch nicht zu sagen. Deshalb könnt ihr uns einfach folgen bei @stadtlandschwul bei Instagram. Da wird es echt noch, da wird es, glaube ich, noch ganz schön. Es wird tolle Sachen geben.
Ja.
Und ja, aber
wir dürfen tatsächlich noch gar nichts sagen.
Nee, wir sagen nichts. Wir sagen nur, dass etwas kommt und die Leute sollen einfach mal folgen und es wird ganz, ganz schön.
Wir garantieren, wie immer, für nichts.
Für nichts. Ja.
Super. Gut, meine Süßen, dann danke ich euch, dass ihr hier wart.
Vielen, vielen lieben Dank, dass wir hier sind.
Vielen Dank, liebe Barbie, dass du uns eingeladen hast.
Ja.
Du machst es ganz, ganz toll. Und ich bin so froh, dass ich dich angesteckt habe in das Format, mit dem Format-Podcast.
Wie gesagt. Das höre ich so oft. Ich bin so froh, dass ich dich angesteckt
habe. Das habe nicht ich gesagt.
Das hat tatsächlich noch nie jemand zu mir gesagt. Ja, aber ja. Mit Liebe. Der Witz war so doof, der lag so rum, den musste ich nehmen.
Ja.
Ich danke euch, ihr Süßen.
Tschüss. Tschüss.